Shadow and Bone wurde von Netflix als nächste große Fantasy-Serie aufgebaut. Was ist da dran? Wir stecken einen Fan und einen Kritiker in unseren Podcast und schauen, was passiert. Hallo und herzlich willkommen hier zu Streamgestöber, unserem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was so in der Streamingwelt los ist, vor allem Serien, egal ob ihr sie nun bei Abo, bei Amazon, bei Netflix, bei Disney Plus und wo auch immer streamen könnt. Mein Name ist Esther Stroh und ich bin heute hier, um mich zu streiten. Und zwar über die neue Fantasy-Serie Shadow and Bone, die vor fast 4 Wochen zu Netflix gekommen ist. Und da haben wir uns gedacht, wir machen das heute mal etwas anders und stecken 2 sehr konträre Meinungen in diesem Podcast. Und deshalb begrüße ich hier meinen Duellpartner Hendrik Busch. Hallo Hendrik.
Hi, hallo. Wir sind hier bei 2 bei Calvers und streiten uns über Shadow and Bone.
Ja, genau. Wir haben uns überlegt, dass wir das mal etwas anders machen als sonst, weil normalerweise ist es bei uns so, wenn wir einen Podcast aussuchen, dann fragen wir natürlich rum, wem was gefällt, wer da was zu sagen könnte, weil man redet natürlich doch eher lieber über Sachen, zumindest mir geht's so, die man mag. Aber vielleicht ist es auch mal spannend zu sehen, wenn man 2 sehr unterschiedliche Meinungen zu einem Thema hat, wie dieser neuen Fantasy-Serie, dass wir da mal ausdiskutieren können, was da passiert. Deshalb hoffe ich, Hendrik, du hast deine Degen poliert, deine Revolver geputzt und dich ordentlich auf Krawall gebürstet und bist hierher gekommen.
Ja, mal gucken, ne, was ich so aus den 3 bis 4 Folgen, die ich so mir reingequält habe, was ich da so mitgenommen habe. Ich bin vor allem gespannt, wie du mich überzeugen wirst, dass es eine gute Serie ist. Also da, ich habe zwar viele von deinen Texten gelesen, aber so richtig verstanden habe ich es noch nicht. Aber da bin ich sehr gespannt.
Ja. Ja, also wir wissen auch nicht, was hier passieren wird in der nächsten ungefähr Stunde, weil, werden wir uns zerfleischen oder werden wir uns gegenseitig überzeugen, das wird dann am Ende feststehen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, denke ich drauf, kann ich für uns beide sprechen, mal sehr, sehr konträre Meinungen zu hören und wollen dann auch das gar nicht lange hinauszögern. Nur vielleicht im Vorfeld noch, Hendrik, wir wollen natürlich vor allem über Shadow and Bone sprechen, weil ja durchaus die Serie ein Netflix-Hit geworden ist in den letzten Wochen. Und ich glaube, du hast uns dabei ein paar Zahlen rausgesucht, was das mal ins Verhältnis setzt.
Ja, also Shadow and Bone, das war eine von den Serien, die sofort auf die 1 der Top Netflix Top 10 gestartet ist. Und da war sie dann auch 7 Tage lang. Ist also wirklich eine von diesen Serien, die sehr schnell von sehr vielen Leuten geguckt wurde, einfach weil die Erwartungen von Netflix über Monate hinweg auch angeheizt wurden. Also die wurde sehr stark beworben. Jeder hat irgendwann mal diesen Hirsch gesehen, den ikonischen Hirsch, der ja irgendwann sehr spät in der Serie, glaube ich, erst vorkommt. Aber egal. Also sie war wirklich jeden Tag auf Platz 1, 7 Tage lang. Und gehörte dann auch während der Startphase zu den meistgestreamten Serien weltweit. Also diese Netflix Top 10, das habe ich jetzt gerade auf Deutschland bezogen. Und weltweit gehörte sie zusammen mit der Disney Plus Serie Falcon and the Winter Soldier auch zu den meistgestreamten Serien. Ich habe jetzt mal geguckt, also gestern, ob sie noch immer noch, oder wo sie sich jetzt gerade befindet in dem Ranking. Und sie ist nicht mal mehr in der Top 10. Und das finde ich, schon interessant, weil so eine Serie sich dann ja eigentlich in der Regel dann doch mal länger hält. Deswegen bin ich jetzt irgendwie ein bisschen, oder ich frage mich, ob der Hype schon abgeflaut ist, so ein bisschen.
Das finde ich super spannend, weil ich auch über die letzten Wochen hinweg dann natürlich immer bei, wenn ich bei Netflix drin war, mal wieder geguckt habe, wo denn Shadow and Bone jetzt ist, weil ich diese Serie so hype und so feiere. Mhm. Und da war sie halt lange auf der 1 und dann auf der 5. Und ich würde sagen, vor 2 oder 3 Tagen war sie noch auf der 7. Also das muss jetzt gerade erst passiert sein, dass sie da rausgefallen ist.
Ja,
vielleicht ist da was vielleicht Neues dazu.
Genau, ich glaube, es liegt einfach daran, dass Netflix sehr viele Originals übers Wochenende rausgehauen hat während der Feiertage. Und dann wurde sie verdrängt. Das kann dann auch mal ganz schnell gehen. Und Jupiter's Legacy zum Beispiel ist einfach auch so ein Beispiel, das wurde jetzt, ist jetzt nach nicht mal 2 Wochen Start, ist es jetzt auch nur noch auf dem 5. Platz. Also das geht dann selbst bei den gehypten Serien, geht das teilweise dann doch recht schnell. Also sowas wie Wer hat Sarah ermordet, dass das dann wochenlang irgendwie in den Top 3 da rumdümpelt oder sich festgesetzt hat, das ist dann schon ein Ausnahmefall. Also selbst eine Blockbuster-Serie wie Shadow and Bone, da ist es fast schon wieder normal auch, dass es dann irgendwann auch wieder mal von dem ganzen neuen Zeug, was Netflix da hochlädt, verdrängt wird. Aber trotzdem, so ein bisschen stützt es auch meine These vielleicht, dass das jetzt nicht unbedingt eine Serie ist, die sich wirklich im Gedächtnis der Serienfans und Fantasyfans festsetzt. Ja.
Würde ich anfechten, aber da reden wir gleich noch drüber. Nur so als Vergleich, ich würde doch behaupten, dass 4 Wochen für eine Serie in der Topliste relativ viel sind, weil Netflix ist halt alles sehr, sehr schnelllebig. Und wenn wir jetzt mal eine andere Fantasy-Serie von Netflix vergleichen, die vor kurzem kam, die Irregulars, die Bande aus der Baker Street, die hatte zum Beispiel nur einen Tag auf Platz 1 und nur so etwa 2 Wochen, in der Liste überhaupt, in dieser Top-10-Liste und war dann weg. Und ja, die wurde jetzt abgesetzt. Das hat dann anscheinend nicht gereicht und da waren auch die Kritiken super schlecht, also sowohl von Kritikern als auch von Usern oder von Zuschauern. Und im Gegensatz dazu hatte ich zumindest zu Shadow and Bone gerade im Vorfeld, was so aus der USA rübergeschwappt ist, und sehr, sehr viele positive Kritiken auch gelesen, die mir dann die Vorfreude dann noch versüßt haben, bevor ich selber gucken durfte.
Also bei der Bande aus der Baker Street habe ich es 20 Minuten ausgehalten.
Immerhin, okay, das ist also ein Prozentualsatz bei Hendrik, wann er abbricht. Wie viele Folgen von Shadow and Bone hast du gesehen? 2, 3 bis 4 hast du
Also
gesagt,
ich
du
habe
weißt nicht mal mehr, wie viele.
genau, ich habe zwei sehr aufmerksam geguckt und die ersten beiden dann auch nochmal. Und dann bei der dritten, da wusste ich dann schon irgendwann, okay, das wird nichts mit mir und Shadow and Bone. Und dann habe ich die vierte mir, glaube ich, so noch so ein bisschen reingezwängt noch und dann aber, glaube ich, auch nicht mehr komplett geschaut. Also das ist dann so ein Prozess bei mir dann auch irgendwann. Also ich versuche es dann immer noch, gerade bei Serien, die mir irgendwie wichtig sind und wo ich eigentlich auch ganz gern möchte, dass sie mir gefallen. Da probiere ich das sehr lange. Da ist auch einfach Dark, hat du hast schon irgendwie, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Da hast du dreimal angefangen, oder,
Genau.
uns zu versuchen?
Und bei Shadow and Bone habe ich es jetzt auch nochmal versucht, aber auch für den Podcast jetzt. Nee, also wirklich, das ist so, das fadet dann so aus. Also ich falle dann so irgendwann so aus der Serie und das ist dann so ein Mix aus, ja, okay, probiere es jetzt nochmal, irgendwie so eine, ja, so ein Akzeptanzprozess einfach.
Ja, ist natürlich schade für dich, aber umso schöner für mich, dass ich dich hier als Kritikergast einladen konnte zu mir, um eine Gegenstimme gegen meinen völlig überzeugten Hype zu liefern, weil ich wirklich mega begeistert bin von dieser Serie, was sie macht mit der Welt und den Figuren und der Geschichte überhaupt. Und bevor wir jetzt da noch weiter tiefer einsteigen, wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir euch ein bisschen was zu Shadow and Bone erzählen, weil vielleicht nicht alle, die jetzt gerade reinhören, wissen, was das ist, worum es geht. Aber vielleicht kurz noch als Spoilerwarnung vorher, also um eine ordentliche Gesprächsgrundlage zu haben, werden wir natürlich auch ein paar Ereignisse und Figuren und so spoilern müssen, um da richtig zu diskutieren. Wir werden jetzt nicht die Riesenspoiler vom Ende gleich rausbrüllen, um euch das vielleicht zu verderben, wenn ihr jetzt doch noch Lust habt einzusteigen. Wenn doch mal irgendwas passiert, würde ich sagen, gebt mal vorher eine größere Spoilerwarnung raus und sagen, jetzt müsst ihr kurz weghören, wenn ihr das nicht wissen wollt. Aber ansonsten, genau, versuchen wir euch die Welt schon ein bisschen darzubringen. Und da würde ich jetzt einfach mal kurz erzählen, was denn überhaupt der Inhalt ist, so kurz es eben möglich ist. Also Shadow and Bone spielt in einem Fantasy-Reich namens Hrafka. Das ist so ein bisschen russisches Zarenreich des 19. Jahrhunderts angehaucht. Dieses Reich ist seit vielen Jahren im Krieg mit dem Nachbarn im Norden und im Süden und wird geteilt von einer, ja, ich nenne es mal Dunkelheit, die Schattenflur genannt wird und in der menschenfressende Monster leben. Und diese Flur schwächt das Land und ja, was haben wir noch? Wir haben die Griescher, das sind magiebegabte Menschen, die da zu Hause sind in Hrafka und die sowas wie Elemente, Körper, Materialien manipulieren können. Und da treffen wir in dieser Situation nun unsere Hauptfigur Alina, die ist Soldatin bzw. Kartografin und versucht, diese gefährliche Schattenflur, diese Dunkelheit zu durchqueren und entdeckt dabei ihre einzigartigen Kräfte. Sie kann nämlich Sonnenlicht lenken und das konnte vor ihr noch niemand. Und da ist jetzt die Hoffnung des Landes, dass sie damit diese Schattenflur vernichten kann und das Land ein- und wieder hochführen, in bessere Zeiten führen kann. Und deshalb wird sie nun in die Hauptstadt gebracht und soll da ausgebildet werden, diese Kräfte richtig zu kontrollieren. Und das wollen die Nachbarländer natürlich nicht und schicken Attentäter los, um sie ja zu fassen oder zu umzubringen, was auch immer. Und ja, das ist so die Ausgangssituation, würde ich behaupten. Habe ich was vergessen, was wichtig ist,
Das war
Hendrik?
eigentlich alles. Ich glaube, alles, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ungefähr das, was ich gesehen habe, auch noch in der Serie. Also da hört das dann irgendwann auf, wo sie dann irgendwie anfangen, sie zu jagen und so weiter. Und also das heißt, ich habe quasi nur die Ausgangssituation der Serie mitbekommen.
Ja. Es ist halt eine sehr komplexe Situation, in die man erstmal einsteigen muss, genau. Was vielleicht noch interessant wäre zum Einstieg ist, dass wir vielleicht unsere Positionen kurz vorstellen. Also was wussten wir über Shadow and Bone, bevor wir in diese Serie reingegangen sind? Was hatten wir gesehen? Worüber haben wir uns informiert? Gab es irgendwelches Vorwissen oder nicht? Hendrik, fang doch mal an. Was wusstest du von Shadow and Bone?
Also ich habe natürlich einfach, ich habe diesen Hirsch. Das war das Erste, was ich von Shadow and Bone gesehen habe. Es war einfach nur erstmal war Shadow and Bone für mich ein großer leuchtender Hirsch, der glaube ich auch in dem Trailer vorkam, den wir dann irgendwie vor ein paar Monaten dann mal gesehen haben. Und dann habe ich so mitbekommen, dass es eine ganz große Serie wahrscheinlich wird und dass es alles auf Young Adult Büchern basiert, also die Bücher für junge Erwachsene, Fantasy Bücher, die glaube 2012 gestartet hat oder so. Genau, und alles Weitere habe ich mir dann so angeeignet durch größtenteils durch Artikel von dir und durch alles, was du so erzählt hast. Ich habe mir dann im Vorfeld von dir und Jenny jeweils einen Artikel durchgelesen, wo relativ viele Informationen drin waren. Und dann wusste ich irgendwann auch, okay, das ist jetzt, also alle, das könnte schon was Großes werden. Also das könnte schon das nächste große Fantasy-Ding werden. Da sind die Möglichkeiten sind optimal. Das ist eine Buchreihe, die erstmal drei Teile, glaube ich, im Kern hat. Und dann sogar irgendwie schon ein paar Spin-offs nach sich gezogen hat. Also wirklich eine Traumausgangslage für jeden Streamingdienst und jedes Studio, das ein neues Franchise starten möchte. Und die Bücher sind auch sehr beliebt, das habe ich auch so mitbekommen, und dass es eine große Welt ist und so weiter. Und das ist wirklich, mit einer schönen Karte und spannenden Figuren dabei, also wirklich alles bereitet für das nächste große Ding nach Herr der Ringe, Harry Potter, Game of Thrones, was auch immer. Das war so meine etwas noobige, etwas weiß nicht, vielleicht auch oberflächliche Herangehensweise an die Serie, aber zumindest bin ich gehypt an Shadow and Bone reingegangen und ich war gespannt, was da passiert. Mit ein bisschen Skepsis, weil ich eben schon so oft enttäuscht wurde von Fantasy-Serien in den letzten Jahren, die dann sehr stark gehypt wurden im Vorhinein und die dann doch den Erwartungen, dann zwar in meiner Erwartung zumindest, nicht gerecht werden konnten.
Ja, das kann ich nachvollziehen, so wie du es beschreibst. Also ich denke tatsächlich, dass deine Perspektive auch die ist, die meisten eingenommen haben, alle, zumindest die meisten Netflix-Gucker und Guckerinnen, die da gesagt haben, oh, eine neue Fantasy-Serie, gucke ich mal rein, vielleicht nicht viel mit viel Vorwissen. Bei mir war es etwas anders. Ich habe von dieser Buchreihe schon vor einer Weile gehört gehabt und sie stand immer auf meiner Leseliste. Und als es dann relativ akut wurde, dass man merkte, oh, die Dreharbeiten haben jetzt angefangen, da habe ich mich endlich mal rangesetzt letzten Sommer und dachte, ich lese mal das erste Buch. Und schwuppsdiwupps kam der Sommer und ich hatte nichts anderes gelesen, außer alle sieben Bücher von Leigh Bardugo, so heißt die US-Autorin, wurde da völlig reingesogen in diese Welt und auch dieses Fandom des Grisha-Verse, wie sich das nennt, also das Universum der Grisha, dieser magischen Menschen da. Und vielleicht kurz zur Einordnung, es gibt drei Bücher, die Shadow and Bone Geschichte von Alina erzählen, dann kommen noch, aktuell gibt es zwei zu den Krähen, auf die gehen wir später noch ein, und dann noch zwei zu einem Charakter, der noch gar nicht eingeführt wurde. Also es gibt da wirklich viele, viele Ansatzpunkte, die man finden kann und dann noch Zusatzliteratur mit Kurzgeschichten und heiligen Geschichten und was auch immer. Also wenn man sich da richtig reinfühlt, dann kriegt man da ganz viel geboten, wenn man das möchte. Und insofern war ich super vorbelastet, sage ich mal, positiv vorbelastet, dass ich dachte, das muss einfach gut werden. Ich hoffe, Netflix setzt diese Serie nicht in Sand. Und umso erstaunter war ich dann, als ich die Gelegenheit hatte, das zu gucken, auch ein bisschen vorher schon, und festgestellt habe, ja krass, die haben das geschafft, für mich zumindest, diese Bücher irgendwie respektvoll und grandios zu adaptieren, sie schon ein bisschen zu verändern, aber eben doch so, dass es der Vorlage und dieser Welt gerecht wird und mich auch begeistert, auf andere Weise nochmal begeistert, wie die Bücher aber trotzdem meine Erwartungen erfüllt haben. Und ja, da bin ich also als purer Fan in diese Serie auch schon reingegangen und wurde nicht enttäuscht.
Wollen wir vielleicht einfach mal unsere Bewertung zu sagen, weil das ist irgendwie so, dass das weiß ich noch immer, wenn wir so ins Kino gegangen sind, haben wir danach irgendwie unsere Movieclub-Bewertungen verglichen. Und das finde ich jetzt mal ganz spannend. Wie hast du sie denn bewertet?
Willst du vielleicht erstmal schätzen, wie die Movieclub-Community es bewertet hat? Das machst du doch so gerne.
Das mache ich gerne, aber das Problem ist, ich habe es vorhin gesehen, als ich mir nochmal die Besetzung angeguckt habe. Nee, ich glaube, es ist knapp über 7,0, ne? 7,1.
Genau, hat bisher eine 7,1, ist auch gestiegen noch in letzter Zeit. Also die Leute, die es jetzt anscheinend noch nachholen, die treiben da den Schnitt noch ein bisschen hoch. Ich hoffe, er wird noch höher. ist jetzt, sage ich mal, relativ durchschnittlich für eine Serie, ist noch nicht so richtig aussagekräftig. Im Vergleich dazu, die IMDb hat eine 7,9, was schon krasser ist, also fast eine 8. Ich als Oberfan habe aktuell mit einer 9 bewertet. Ist bisher, würde ich sagen, die meine bestbewertetste Serie dieses Jahr auf jeden Fall. Wo bist du? Hast du schon bewertet oder bewertest du überhaupt? Nee,
genau, ich hätte sie, also normalerweise bewerte ich keine Serien, die ich, bei denen ich nur 3 bis 4 Folgen geguckt habe, aber ich würde jetzt wahrscheinlich so, wenn ich es jetzt so vergleichen würde, irgendwie, wenn ich jetzt den ersten Divergent-Film oder so gesehen habe oder so, würde ich den ja wahrscheinlich auch bewerten. Und wenn ich jetzt die ersten 3 Folgen bewerten müsste, dann würde ich eine 5,0 wahrscheinlich geben. Einfach so, weil es mich jetzt nicht groß angefasst hat und mich jetzt aber auch nicht irgendwie komplett wütend gemacht hat oder so. Einfach nur enttäuscht. So ein bisschen.
Okay, also Henrik ist enttäuscht und sagt, Shadow and Bone ist pure Mittelmäßigkeit. Ja. Genau 5 von 10. Okay, das ist doch gut. Ich mit meiner 9 da ganz weit oben, also dass ich meine 9 vergebe, das muss schon sehr selten passieren. Ich glaube, die häufigsten Bewertungen, die ich so im Filmbereich vergebe, sind 6,5 und im Serienbereich wahrscheinlich so 7. Mhm. Man hat ja so Zahlen, bei denen man sich dann irgendwo einpegelt, die so der Standard sind. Aber nee, meine Begeisterung ist also bei der 9 angekommen. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir uns mal ans Eingemachte und dafür, damit unsere Diskussion irgendwie einem gewissen roten Faden folgen kann, haben wir uns überlegt, dass wir uns an gewissen Punkten entlanghangeln, die Shadow and Bone ausmachen. Das ist einmal die Welt, die da aufgemacht wird, dann natürlich die Geschichte, worum geht's, die Figuren und auch die Schauspieler, die da auftreten. Und dann gucken wir mal, wo uns das so hintreibt. Ja, fangen wir an mit der Welt oder dem World Building. Also aus meiner Warte her würde ich sagen, das Worldbuilding ist für mich wahnsinnig komplex, also herrlich gestaltet mit dieser russischen Ecke, die man nicht so häufig im Fantasy-Bereich sieht. Also wir haben ja häufig eher so diese englische Herangehensweise mit Rittern und Schwertern und Drachen und was nicht alles. Und hier ist halt mal für mich so eine ganz neue Welt aufgetan mit einem Look, den man sonst nicht so sieht, mit diesen Pelzhüten und Zwiebeltürmen und ungewöhnlichen Uniformen und so. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend, Effekte, Ausstattung und sowas, dass ich dachte, boah, hier will ich reintreten in diese Welt, die will ich genauer kennenlernen, gerade weil sie vieles mir bietet, was ich noch nicht so häufig gesehen habe. Wie ging es dir mit der Welt, Henrik?
Ja, ich hatte schon, ich fand das alles ganz interessant. Es war so eine Mischung aus Western und eben wirklich die Zarenzeit und so ein bisschen. Ich konnte nicht so richtig verorten, auf welchen Entwicklungsstand diese Welt jetzt ist. Also ist das wirklich so ein bisschen wie so ein Steampunk-Ding. Also die sind so ein bisschen zum einen verortet in der Frühmoderne oder irgendwas. Also haben schon durchaus technische Entwicklungen und so weiter. Ich fand es war ein guter, interessanter Mix. Also es war jetzt nicht so, dass mich das komplett verwirrt hat oder so. Ich fand es eigentlich am spannendsten ganz am Anfang, wenn sie dann, Jessie May Lee, also Alina Starkoff und ihr Kumpel Mel, wenn die dann durch diese Schlachtzelte spazieren. Das war ein guter Worldbuilding-Moment für mich, weil du da einfach so nebenbei mitbekommen hast, wie die Menschen leben und dass es einfach eine Jugend ist, die verbrannt wird für den Krieg, mehr oder weniger. Also sind beides Waisenkinder und eigentlich leben die nur, um da diesen Krieg, mit dem sie ja im Grunde auch schon aufgewachsen sind, mit diesem namenlosen Konflikt, der ja auch wirklich nicht groß erklärt wird erstmal. Also du hast dann da diesen großen schwarzen Vorgang, der ist einfach da und du weißt gar nicht genau, was das eigentlich zu bedeuten hat. Aber ich fand das fand ich okay. Aber trotzdem wusste ich erstmal gar nicht, was das für eine Welt ist und warum die überhaupt zersplittert ist. Das war so ein bisschen so der erste Moment, wo ich mir dachte, vielleicht, ich weiß es nicht, so ein Expositionsmoment vielleicht, wie man das aus Herr der Ringe kennt oder so, wenn dann ganz am Anfang vielleicht jemand irgendwie, es muss dann nicht Galadriel sein, die mir das dann erklärt, aber dass dann einfach vorausgesetzt wird, okay, wir sind in einer Welt, die ist zerrissen durch einen schwarzen Vorhang und das akzeptieren wir jetzt mal so. Und den ganzen Konflikt, der dann damit einhergeht, fand ich okay, kann man so machen, aber geht bestimmt auch eleganter.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Gerade weil eine Erzählerstimme natürlich einfach ist, um in so eine Welt einzuführen. Aber umso spannender finde ich es eigentlich, dass es die Serie nicht gemacht hat. Also, dass sie sich gegen diese Erzählerstimme größtenteils wendet und uns da so ein bisschen, ich sag mal, schon auch ins kalte Wasser wirft, weil, wenn du dich erinnerst, die Serie fängt ja wirklich damit an, dass wir mit Alina in diesem Wagen sitzen und der Wagen ist so mit Planen zugehängt und wir sehen eigentlich noch gar nichts. Wir sehen nur diese kleine Gruppe, die da über irgendeine Straße fährt und wir wissen nicht wohin. Und der erste richtige Blick auf irgendwas in Shadow and Bone, was wir sehen, ist diese Schattenflur, diese riesige Dunkelheit, die wir nicht einschätzen können. Und ich finde das deshalb so genial, weil halt die Schattenflur irgendwie im Herz von allem ist, was die Charaktere und die Handlung von Shadow and Bone steuert. Also wir können sie vielleicht noch nicht von Anfang einschätzen, was das soll, aber sie ist halt doch, hat das ganze Leben in diesem Land beeinflusst. Also diese Militärgesellschaft rausgebildet, weil die halt ihre Handelsrouten nicht haben und nicht in den Westen des Landes kommen, an die Küste. Die sind da irgendwie abgeschnitten, können aber auch nicht durch die Nachbarländer, weil die da Krieg führen, können also nicht irgendwie drum rumgehen, es ist schwierig. Und so war das für mich dann eigentlich eine spannende Art, dem Zuschauer und den Zuschauerinnen zu entdecken, so schrittchenweise, was das damit auf sich hat. Also wir erfahren dann, okay, diese Schattenflur, die wurde anscheinend von irgend so einem bösen Typ vor Hunderten von Jahren erschaffen und ist seitdem da. Und dann wird da mal noch eine Information gestreut und hier nochmal. Und dann erfahren wir bis zum Ende immer mehr davon. Und war das dann einfach für dich frustrierend, dass du gesagt hast, dir wird dieses Ding da an nicht erklärt und deswegen hast du dann auch keine Lust mehr herauszufinden, was es
Nee, auf gar
ist?
keinen Fall. Nee, so krass würde ich es nicht sagen. Nein, ich glaube, mein Problem an der ersten halben Stunde, ich glaube, also die erste halbe Stunde ist einfach wirklich für jedes Fantasy-Franchise ist die erste halbe Stunde elementar, weil du da in dem Moment vermittelst du das Gefühl und den allerersten Eindruck von dieser Serie und du legst im Grunde den Grundstein für alles, was für die Verbindung der Zuschauenden mit der Serie und der Welt, die da passiert. Und was für mich schiefgelaufen ist, wirklich von vornherein, und was ich bei vielen anderen Fantasy-Serien auch beobachte, ist einfach, ich habe mich gefragt, warum bleiben wir nicht wirklich einfach mal eine ganze Episode bei Alina Starkov, bei der Vorbereitung auf die Überfahrt? Also warum haben wir nicht den kompletten Piloten, warum verbringen wir den nicht komplett mit diesen Figuren, mit den wichtigsten Figuren, die ja wirklich die den Kern der Serie ausmachen, genauso wie der große, wie die Schattenflur. Warum bleiben wir nicht einfach mal da und sehen auch wirklich den Kern als das, was er ist und respektieren das auch. Und was mich dann wirklich gestört hat, war, da habe ich dann nochmal, als ich dann das zweite Mal mir die erste Folge angeguckt, habe ich dann auch geschaut, nach 10 Minuten sind wir plötzlich ganz woanders. Da sind wir dann in Ketterdam, also der holländischen Welt, würde ich jetzt mal sagen, von wie heißt sie nochmal? Wie heißt die Welt nochmal?
Also die Welt selbst hat keinen Namen, aber Rafka ist das Hauptland. Genau.
Und da war ich dann erst zum ersten Mal, da war ich dann verärgert tatsächlich, weil ich dachte, das muss nicht sein. Warum konzentrieren wir uns nicht erstmal auf diese Figuren und auf diese Welt? Und ich dachte mir, ich will jetzt nicht direkt wieder woanders hingezoomt werden. Vor allem, weil die Serie auch schon mit so kleinen Rückblenden arbeitet. Das heißt, du hast schon direkt drei verschiedene Stränge, auf die du dich konzentrieren musst. Obwohl du jetzt gerade erst angefangen hast, dich mit dieser Welt auseinanderzusetzen, hast du schon drei verschiedene Ströme, in die du eintauchen musst. Und das hat es mir sehr schwer gemacht, tatsächlich da mich darauf zu konzentrieren und dann auch wirklich mich in dieser Welt zu verlieren.
Ja. Für mich war es insofern sinnvoll, schon relativ früh auch in andere Nachbarländer einzutauchen. Also kurz zur Einordnung, Rafka ist ja der Hauptlandungsort, dieses russische Land. Dann haben wir eine Inselstaat, diese Handelsnation im Ozean im Westen, das ist Ketterdam. Und dann haben wir im Norden Fjärda, das ist so skandinavisch angehaucht, würde ich mal sagen. Und im Süden Shuhan, was so ostasiatisch ist. Und indem für mich dann schon mal zumindest frühzeitig nach Westen geschaut wird, war das dann auch notwendig, um zu zeigen, diese Welt ist weitaus größer als nur diese Schattenflur und die Konflikte, die gehen halt über die Grenzen hinaus. Ich kann verstehen, dass du vielleicht sagst, das hätte ein bisschen später vielleicht besser getan.
Naja, ich frage mich halt, es muss nicht so früh sein, das denke ich mir. Es muss nicht so früh sein. Du musst mir nicht von vornherein eine Serie, Das wirkt dann so ein bisschen wie Angeberei, dass man in der Serie sagt, oh, ich bin so groß, man guckt dir meine große Welt an und die ganzen Begriffe, die ich mir auch ausgedacht habe, und so. Irgendwie, es gibt die Inferni und die Grishas und so weiter. Das wirkt so ein bisschen wie so eine, es wirkte so ein bisschen wie so eine Stichwortabarbeitung und gleichzeitig auch, so, auch nochmal so eine, ja, dieses, ja, eben diese Angeberei zu sagen, wie so groß ist meine Welt und schaut euch diese Alina guckt dann ja auch auf so eine Karte von Rafka und hat dann gleitet mit ihrem Finger darüber und schaut, wie groß diese Welt ist nochmal. Und das, ich finde, das kann man nach und nach machen. Also mir gefällt es besser, wenn ich erstmal durch so ein Schlüsselloch in so eine Welt reingucke und irgendwann breitet sich das dann nach und nach aus. Das finde ich, das ist ein wirksameres Worldbuilding und alles andere, glaube ich, kann dann schon funktionieren, wenn man einigermaßen vertraut ist mit der Welt, in die man da eintaucht. Aber wenn ich jetzt wirklich gerade erst anfange, Rafka kennenzulernen und die Figuren, die darin leben, dann finde ich, mag ich das lieber, wenn es etwas behutsamer stattfindet und mir das nicht sofort wie so eine Schlachtplatte dann vorgesetzt wird. Da habe ich dann lieber erstmal ein Aperitif.
Jetzt habe ich Hunger, Hendrik, jetzt habe ich Hunger. Ja, ich kann es verstehen. Ich gehe natürlich mit einer bisschen anderen Ausgangssituation rein, weil ich natürlich die ganze Welt vorher schon kenne und deswegen mich darüber freue, dass ich schon möglichst früh Häppchen auch bekomme von anderen Figuren und Ecken der Welt, die ich kennenlernen will. Trotzdem würde ich behaupten, dass dieses Stück für Stück Auftun der Welt dennoch passiert in der Serie. Also wenn wir zum Beispiel Nina und Matthias nehmen, oder Matthias heißt er wahrscheinlich einfach nur im Deutschen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennengelernt hast.
Kannst du mir die kurz beschreiben?
Ja, das eine ist eine Grisha, eine Entherzerin, die eigentlich die Krähen durch die Flur begleiten soll, aber da weggefangen wird von ein paar Fjärdern, also von den Skandinaviern, die im Norden leben und die Grisha jagen als Hexenjäger. Und sie wird dann auf so ein Schiff entführt von denen. Und das ist noch so eine Nebengeschichte, dieses Paar, was da zusammengeworfen wird, dass die relativ spät eingeführt werden, wo man auch merkt, okay, das wollten sie jetzt nicht noch in die ersten zwei oder so Folgen quetschen, weil das dann doch zu viel geworden wäre. Und ich glaube einfach, weil diese Welt so komplex ist, können die nicht ewig warten, bis dann alle Elemente dann später noch vielleicht zu schnell dann in, weiß ich nicht, Episode 4 oder so reingequetscht werden, sondern die müssen schon früh anfangen, damit da Hinweise zu streuen. Und nur mal als Beispiel, ich habe beim Schauen und zur Hilfe des Schauens ein Glossar geschrieben und ich habe da gestern mal gezählt, da sind 117 Begriffe drin, die man theoretisch lernen kann oder muss, er muss nicht, aber um die Serie vollständig mit ihrer ganzen Terminologie zu verstehen. Ich packe die euch auch gerne noch in die Shownotes, diese Übersicht. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch gefragt, war es einfach vielleicht auch ein Stück weit überfordernd für dich, dass du sagtest, du musst jetzt so viel Neues lernen und kommst da gar nicht hinterher dann?
Ja, überfordernd im Sinne von, dass ich dann das Interesse einfach auch verliere. Ich glaube, ich habe schon verstanden, worum es da alles geht, aber mir fällt es dann schwer, wirklich Gefühle aufzubauen zu den Figuren und auch zu der Welt, also mich dann wirklich damit zu verbinden. Das ist es, glaube ich, eher. Also wenn ich möchte dann wirklich auch erstmal eintauchen in diese Schlacht, die da stattfindet. Das ist ja wirklich ein großes Ereignis. Und wenn dann aber mein Erlebnis zerschnitten wird und auch mein Immersionsprozess, nenne ich es jetzt einfach mal, also wenn ich mich damit verbinden möchte, dann plötzlich gehen wir irgendwo hin, was erstmal zu einem anderen Ort, der gar nichts mit der aktuellen Geschichte zu tun hat, dann bin ich vielleicht gefühlsmäßig einfach überfordert, dass ich dann mehr aufwenden muss, oder auch mehr Geduld vielleicht brauche, um mich dann wirklich da reinzustürzen, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
Ja, okay. Es ist eine legitime Meinung, Hendrik, kann ich so akzeptieren. was vielleicht im Vorfeld noch wichtig zu wissen ist, ist, dass diese Ketterdamm-Szene, die du da schon ankreidest in Episode 1, dass die natürlich die Krähen einführt, die so als zweiter wichtiger Handlungsstrang eigentlich durch die ganze Serie führen oder schlängeln. Und dass die Figuren, die da als Grundlage schon eingeführt werden, große Fan-Favorites sind, auch schon gerade in dem Fandom des Grishaverse. Und dass man da wahrscheinlich auch nicht warten wollte, bis die dann den Fans präsentiert werden, ist da vielleicht ein bisschen ja, Fanservice mit reingeschwappt auch. Aber gleichzeitig war es natürlich auch wichtig zu sagen, das sind auch Hauptfiguren, nicht nur Alina selbst.
Ja.
Weil natürlich, vielleicht kurz zur Einordnung, da diese Figuren in den Büchern Shadow and Bone in der Trilogie gar nicht auftauchen. Die haben ihre ganz eigene Buchreihe. Und der Serienschöpfer Eric Heisserer, der wollte unbedingt über diese Krähen eine Serie machen und hat das zur Voraussetzung gemacht, dass er die da drin haben will, schon in Shadow and Bone in der Handlung. Und deshalb wurde da quasi eine Prequel-Geschichte zu denen auch dazu geschrieben, die so ein bisschen Hintergrundwissen schon liefert, was die gemacht haben, bevor sie ihre eigenen Bücher kriegen. Und insofern, ja, kann das schon sein, dass sich das dir dann als einfach überladen oder zu viel präsentiert hat.
Ja, also das ist überladen, würde ich sagen, im Sinne von, ich finde schon, dass das, ich finde das legitim, dass man wichtige Figuren, die auch bei den Fans beliebt sind, dass man die auch relativ früh einbringt. Aber es muss halt nicht in den ersten 10 Minuten sein. Und man kann dann also gerne auch nochmal einfach wirklich eine ganze Folge dann damit warten. Also das traue ich auch dann den Fans der Bücher zu, dass sie dann so lange auf die Figuren noch warten können. Und ich würde sagen, es sollte immer, die Geschichte sollte das vorgeben, wann eine, also die Geschichte bewegt sich vorwärts und irgendwann brauchst du gewisse Bausteine für diese Geschichte. Und wenn diese Bausteine notwendig werden, dann führst du sie in die Handlung ein. Und da hatte ich jetzt bei der ersten Folge von Shadow and Bone hatte ich nicht das Gefühl, dass auf dieses Mantra Rücksicht genommen wurde. Also dass wirklich jemand gesagt hat, wir führen jetzt erstmal diese eine Geschichte um Alina Starkov und diesen D-Day, den sie ja da im Grunde ja vor dem sie da stehen, was ja wirklich ein extrem atmosphärisches Ereignis sein können und was auch wirklich die ganze Geschichte vorgibt. Und da habe ich mich dann schon gefragt, warum wir jetzt mit was anderem erstmal anfangen müssen. Also ich hätte mir wirklich einen ganzen Piloten gewünscht, der sich nur auf Alina Starkov konzentriert. Und dann hätte ich gerne irgendwann auch die Crows.
Genau, die Krähen.
Die Krähen, ja,
die Liebesbande da.
Kennengelernt.
Crows darfst du auch sagen. Crows ist der englische Begriff dafür.
Ja, und das hätte dann ja auch irgendwann in der zweiten Folge stattfinden können.
Ja, ja. Ich habe es trotzdem sehr gefeiert, wie diese zwei Storylines dann, ich glaube, am Ende der ersten oder Anfang der zweiten zusammengeführt wurden. Also ohne zu viel zu verraten, wird da ein bisschen mit der Zeit gespielt und wie das dann so zusammengestrickt wird, das, weil ich ja selbst gar nicht wusste, was die Krähen so anstellen vor ihren eigenen Büchern, habe ich dann schon sehr gefeiert, was da passiert.
Ja, das ist dann so ein Aha-Moment einfach am Ende.
Ja, genau.
Ja, fand ich, das war so ein bisschen befriedigend. Das war auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich dann am Ende dann auch nach der ersten Folge dann weitergeschaut habe, weil okay, dann dachte ich, okay, ja. Also die Beats der Story, die reagieren dann doch aufeinander, dachte ich mir. Das hatte ich während der ersten Folge gar nicht das Gefühl, dass da irgendwas aufeinander reagiert. Also dass die Handlungsstränge miteinander im Grunde atmen. Dass da irgendwas, das Beben aus dem einen Handlungsstrang, dass das überschwappt zu dem anderen Handlungsstrang. Die wirkten auf mich komplett isoliert und das war ein großes Problem, das hat mich sehr frustriert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ja, doch so ein bisschen hängen die dann doch zusammen. Und dann habe ich weitergeguckt und dann war ich dann in Folge 2 und habe dann immer noch das Gefühl gehabt, dass sie mehr oder weniger isoliert sind, also dass sie nichts miteinander zu tun haben. Und wenn du jetzt sagst, dass es quasi von der Geschichte der Bücher, dass es auch da stark abweicht, das habe ich mir vorher auch schon angelesen, dann bestätigt das also ein bisschen das Problem, was ich da hatte, dass das, also zumindest für diejenigen, die Bücher nicht kennen, vielleicht nicht ganz glücklich ist.
Ja, es ist ein Argument, was ich zulassen kann, Hendrik. Und damit hast du auch schon schön eigentlich in unseren nächsten Punkt auch übergeleitet. Wir sind jetzt schon bei der Geschichte selbst angekommen, die Shadow and Bone da aufmacht. So als Erzählung würdest du sagen, das ist eine spannende Story, die ist wert es zu erzählen, oder fandst du es eher so 0815, was da aufgemacht wird mit Alina?
Nee, wie gesagt, ich finde das erstmal sehr spannend, dass wir eine Jugend haben, die in einer Welt reingeworfen wurde, die sie erstmal nicht verstehen und wo diese große schwarze Mauer alles zerreißt. Das finde ich schon spannend und vor allem jeder muss da irgendwie so eine Aufgabe erfüllen. Und manche haben sogar noch verschiedene wertvollere Kräfte dazu bekommen, aber erstmal ist das so eine gewisse Klarheit, die man ja irgendwie, oder die wir auch kennen aus anderen Fantasy-Franchises, zum Beispiel Hunger Games oder Divergent. Da wird ja auch jeder Figur erstmal, oder jedem Menschen wird da irgendwie eine Aufgabe zugewiesen und jeder muss irgendwas erfüllen. Das gibt dem Ganzen schon so einen Druck der Geschichte. Das fand ich schon spannend, da konnte ich mich ganz gut mit irgendwie mit zurechtfinden. Aber ich glaube, ich war dann auch wirklich nicht lang genug dabei, um dann wirklich die großen Implikationen zu verstehen. Also irgendwann wird dann, glaube ich, Alina kommt dann in so eine Schule rein und dann muss ihre Fähigkeiten ausbilden. Ich weiß es nicht. Ich finde, dafür waren es dann irgendwie auch, also ich finde alles, was mit Alina zu tun hatte, fand ich spannend, alles andere nicht. Ich konnte mich mit den Six of Crows, das war mir alles zu unübersichtlich und das war mir zu weit weg von dem. Wenn ich wirklich eine ganze Serie nur über Alina gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich dran geblieben. Weil die Geschichte fand ich relativ interessant.
Okay, das ist spannend, dass du das sagst, weil was ich so gelesen habe an Kritikpunkten, ist es eher umgekehrt so, dass die Leute die Krähen feiern und die alle große Fan-Favorites sind, aber Alinas Story noch ein bisschen hätte aufgepeppt werden
Ja, also
müssen,
ich
weil
glaube.
sie ja schon die, ich sag mal, Unschuldige oder Unbedarfte ist, die da in so eine Situation reingeworfen wird. Also, was mir häufig untergekommen ist, ist so, dass gesagt wird, ja, jetzt ist hier schon wieder so eine Auserwählt-Geschichte, nur sie kann die Welt retten, wo ich aber durchaus dagegen halten würde und sagen, ja, auserwählten Geschichten im Fantasy-Bereich sind einfach das A und O auch. Also gucken wir uns Harry Potter an oder weiß nicht, auch in Matrix oder so. Ich zumindest bin immer froh, wenn ich so eine gewisse Ausgangssituation habe, wo ich sage, da kriege ich einen Fuß in die Tür und sage, okay, hier sind ein paar vertraute Elemente, wie jemand soll das Schicksal von allen zum Guten wenden oder so. Oder die Magie zum Beispiel, dass die mit Elementen arbeiten. Ist irgendwie was Vertrautes, hat man vielleicht schon mal bei Avatar, Herr der Elemente oder so gesehen, aber davon dann halt sich langsam wegentwickeln können, um diese Welt noch in eine andere Richtung zu stricken, ist dann halt, denke ich, für mich ein guter Ansatz, um sich da weiter vorzuwagen, ohne da völlig stehen gelassen zu werden. Also man braucht immer was Vertrautes, um sich dann davon wegzubewegen.
Da gehe ich mit. Und ich glaube, ich war ja auch so ein bisschen genervt war ich auch davon, dass es so nah dran ist an Tribute von Panem. Also da hat sich, glaube ich, Lieber Dugo auch stark dann orientiert. Das kann mir keiner erzählen, dass Lieber Dugo nicht Tribute von Panem gelesen hat, bevor sie die Shadow and Bone-Reihe geschrieben hat. Weil das sind ja schon sehr viele Parallelen.
Kannst du mal kurz ein paar Parallelen einfach aufzählen? Weil das ist tatsächlich nicht der Vergleich, den ich sofort gezogen hätte.
Tatsächlich. Also
Ja.
erstmal die Figurenkonstellation zwischen ihr und Mel, also dass sie er ist ein relativ normaler Typ und sie wird dann irgendwann auserwählt und plötzlich entfernen sie sich voneinander und das ist ein bisschen so wie hier, wie heißt er, Liam Hemsworth in Hunger
Ja,
Games
in
und
Hunger Games,
er
ja.
bleibt dann eben zurück. Er ist so der etwas ruppigere Typ, bester Freund aus Kindertagen, mit dem wurde auch so eine leichte Liebe dann zwischen den beiden dann auch sich schon so entwickelt hat, die aber nur von einem irgendwie ausgeht. Und dann bei Shadow and Bone ist es dann ein sehr ähnlicher Fall, finde ich. Also sie ist dann plötzlich, also Katniss in Hunger Games wird dann irgendwie zur Auserwählten für ihr, Gott, wie hieß denn das damals? Egal, für ihre Welt da.
Panem.
Genau, für Panem und Alina wird eben die Sonnenbeschwörerin und kommt dann auch in so eine Dreiecksbeziehung rein, wie es ja dann bei Tribute von Panem auch ist. Also es sind also was das diese Grundfigurenkonstellation angeht und die Fähigkeiten, die Alina übertragen werden, das ist schon alles sehr ähnlich. Also da habe ich schon sehr viele Déjà-vus gehabt.
Ich finde spannend, dass viele immer diese Dreiecksbeziehung erwähnen. Ist ja auch so ein typisches Young Adult Trope, was ich jetzt gar nicht ankreiden würde unbedingt, weil ich hatte eher den Eindruck, dass es war, sie ist irgendwie mit ihrem Freund da eng verbandelt, lange schon befreundet, aber erst als sie sich dann im kleinen Palast da bei ihrer Ausbildung von dem lossagt, kann sie ihre Kräfte so richtig finden und sich auch auf irgendwas anderes einlassen, vielleicht ihre Augen mal schweifen lassen, auch in Richtung des Dunklen. Übrigens ist ja auch im Grishaverse auch ein großer Streitpunkt, ob es Dark Lina oder Malina sein muss, also Mal und Alina und der Dunkle und Alina.
Ja, gab es das nicht auch bei Tribute von Panem? Ach
Ja,
nee, oder nee,
genau,
oder?
dieses Shippen ist ja auch so eine
Ja.
typische Sache bei solchen Franchises.
Aber das war vor allem bei Twilight,
Twilight,
war das vor
ja.
allem, dass diese Dreieckskonstellation, wo dann auch sich Teams gebildet haben und so weiter. Ja,
Ja,
das ist
ja.
auch, das ist schon sehr typisch. Da kann ich auch schon verstehen, dass da manche Leute sagen, ja gut, das habe ich jetzt so oft gesehen. Das möchte ich jetzt nicht. Das war bei mir ähnlich so ein bisschen, aber ich fand es dann sogar eher irgendwie unterhaltsam und zu gucken, wo dann genau die Parallelen sind. Und dafür ist es dann, klar, es ist von der Grundausgangslage, ist es dann irgendwie sehr ähnlich, aber trotzdem so unterschiedlich. Und da kann ich dann auch, da bin ich dann auch, weiß nicht, das kann ich hinnehmen. Wenn
Ja, ja.
dann so solche Konstellationen übernommen werden.
Okay, find ich gut, dass dich das nicht stört, Hendrik, weil mich regt es immer etwas auf, wenn Leute dann so anfangen, über Young Adult Bücher herzuziehen, wenn sie sagen, ja, ist ja nur Young Adult, aber es ist für mich auch eine völlig legitime Art zur Erzählung und zählen. Und warum ist jetzt immer, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal Sex und Gewalt in Shadow and Bone angucken, da haben wir ja ein paar, in einer der vorletzten oder so Szenen gibt es dann mal eine Sexszene, die aber nicht besonders explizit ist. Oder wenn mal Gewaltausbrüche sind, dann sind die für mich schon durchaus kurz schockierend gewesen, aber hatten dann halt immer auch einen gewissen Zweck oder einen Sinn, ohne darauf jetzt rumzureiten, wie zum Beispiel bei, ich sag jetzt mal Game of Thrones. Und warum muss es halt immer so ins Extrem gehen, um zu sagen, ja, das ist jetzt eine gute Fantasy-Serie, weil die so richtig da sich reinstürzt in diese Tropen. Und Young Adult heißt ja eigentlich nur, dass klar, wir haben irgendwie etwas jüngere Protagonisten und vielleicht nicht ganz so ins Extrem getriebene Darstellung von Gewalt, was auch immer. Aber ich denke trotzdem, dass die von allen konsumiert werden kann, diese Serie. Also, dass es jetzt nicht heißt, ja, können ja nur Jugendliche gucken.
Ich finde das gerade ganz, ganz interessant, dass du den Unterschied auch aufmachst zwischen Young Adult und allem, alles, was wir von Game of Thrones auch so ein bisschen jetzt aufgenommen haben in unser Erwartungsspektrum von Fantasy-Serien. Also also Game of Thrones hat da viel verändert und das ist ja bei mir definitiv auch so. Trotzdem habe ich jetzt von Shadow and Bone nicht erwartet, dass da ständig irgendwelche Köpfe abgeschlagen werden und die Figuren sich nur in Bordellen aufhalten und da in den Hinterzimmern, dann in den Bordellhinterzimmern, das Schicksal von Westeros oder eben von, ich vergesse wirklich immer, von Hrafgar, von das Schicksal von Hrafgar dann aushandeln. Das habe ich nicht erwartet. Aber was ich von Game of Thrones eben mitgenommen habe, ist eben dieses doch etwas geordnetere und epischere Erzählen. Und das, ich glaube, da hatte Shadow on Bone hat versucht, das eben durch die Größe der Welt dann eben auch, da war dann Game of Thrones durchaus das Vorbild. Oder auch Herr der Ringe und Mittelerde und so weiter, dass du eine große Karte hast, auf der sich diese Figuren verorten. Und das dann eben aber mehr so suggestiv, dass wir, also der mehr so als, ja, mehr so eine oberflächliche, ohne das wirklich zu verknüpfen. Ich glaube, Game of Thrones war als epische Serie das Vorbild, aber nicht für Sex und Gewalt, kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Was ich ganz spannend finde, also ohne jetzt irgendwie in Klischees abdriften zu wollen, ist, dass es für mich tatsächlich endlich auch mal eine Art, ich nenne es mal so, weibliche Fantasy ist. Also nicht nur, weil Leigh Bardugo auch eine Autorin ist, aber man merkt es dann halt doch irgendwie in Nuancen, wie zum Beispiel die Serie irgendwelche Frauenfreundschaften in wenigen Strichen für mich glaubhaft darstellt, wo man auch mal albern sein darf oder sich über die Kefters, die Kleidung der Grischa unterhält oder so. Und so sehr ich Herr der Ringe und Wheel of Time und Game of Thrones und was es alles auch gibt, feiere und gern lese, ist es natürlich trotzdem immer auch aus einer männlichen Perspektive. Und insofern, ja, habe ich dann wirklich mal gemerkt, dass hier mal was ganz anderes ein bisschen von der Art, wie es erzählt wurde, gestrickt wurde. Und Fun Fact, ich war vor 1,5 Wochen, hatte ich mich bei Netflix zu so einem Fan-Event angemeldet, wo man die Schauspieler treffen konnte von Shadow and Bone. Und wenn ich Treffen sage, dann meine ich, wir waren 720 Leute in einem Zoom-Call. Und ja, waren eigentlich alle stumm geschaltet und konnten nur so ein paar Fragen einschicken, wer wollte. Es war ein interessantes Experiment, aber worauf ich eigentlich hinaus war, ist, man konnte sich dann durch die ganzen Kameraeinstellungen, weiß nicht, 30 pro Seite durchklicken, und es waren fast alles Frauen, die da auch zugeguckt haben. Also ich musste mich wirklich bemühen, einen Mann zu sehen. Und obwohl ich nicht behaupten würde, dass es jetzt nur was für Frauen ist, ist es halt doch ein sehr stark weiblich geprägtes Fandom, was da aufgemacht wird. Und das würde ich jetzt an der Stelle auch einfach mal feiern. Dass da halt ja nicht Köpfe eingedrückt werden oder so, sondern dass man da sich auch mal auf Romantik ein bisschen konzentrieren kann oder Freundschaften, wie die funktionieren und so. Ja.
Also ich habe nichts gegen Romantik in Fantasy, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja,
und,
ja.
Und gleichzeitig gibt es ja also doch eine sehr grafische Gewaltszene auch in, ich glaube, es ist in Folge 2. Also das hat mich so ein bisschen überrascht dann sogar.
Der Schnitt, ja.
Der Schnitt. Ich glaube, das war aber auch so ein typisches Beispiel für funktionale Gewalt, wo da einfach nochmal wirklich gezeigt werden sollte, was dieser Typ eigentlich drauf hat, ne?
Mhm.
Der, wer ist er?
Der heißt General Kerrigan. Oder einfach nur der Dunkle. Das Witzige ist, der hat im Buch gar keinen echten Namen. Der heißt einfach nur The Darkling oder der Dunkle und musste jetzt für die Serie einen Namen kriegen, damit die den ordentlich ansprechen können als General. Aber genau, unabhängig davon finde ich auch ein gutes Beispiel, dass dieser Schnitt mich schon schockiert hat und auch recht grafisch dargestellt wird. Also vielleicht kurz zur Erklärung, wer jetzt noch nicht gesehen hat, da wird ein Mensch einfach so diagonal durchgeschnitten und rutscht dann so in zwei Körperhälften weg. Aber für mich war das trotzdem halt ein wichtiger Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich muss wissen, der ist mächtig, der steht nicht ohne Grund am Kopf der Armee. Und man sollte ihn nicht unterschätzen, aber gleichzeitig ist halt auch, weil er so mächtig und ist und Schatten lenken kann, also das Gegenteil von Alina ist, immer in so einem Zwielicht als Charakter. Also kann man ihm trauen oder nicht? Ist er einfach, weil er so eine dunkle Macht hat, von allen gemieden, oder steckt da noch mehr dahinter? Ja.
Und er ist dann derjenige, der dann auch die Dreiecksbeziehung komplettiert, oder? Oder ist es, also sehe ich das komplett
genau,
falsch?
Genau.
Okay. Also von dem geht dann halt auch diese düstere, erotische Anziehungskraft wahrscheinlich dann aus, denke ich mal. Würde ich jetzt mal mutmaßen, dass er dann derjenige...
Da hast du recht, Henrik, da hast du recht.
Dass er dann derjenige ist, der die Werwolf-Rolle quasi einnimmt in Twilight. Ja, siehst du, das kann man dann doch ganz gut irgendwie voraussehen. Würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt als Schwäche der Serie, glaube ich.
Ja. Und es wird uns zumindest auch irgendwie glaubhaft gemacht, dass er auch was in dieser Beziehung hat, zumindest eine Zeit lang, bevor dann alles in die Brüche geht. Aber ja, deswegen ist er schon auf jeden Fall eine spannende Figur. Und ich würde sagen, dann können wir auch schon langsam zu den Figuren eigentlich selbst übergehen, als Punkt, so die Shadow and Bone uns bietet. Wenn du raten müsstest, Hendrik, was glaubst du, welche Figuren oder welche Figur so mit am meisten gefeiert werden gerade von den Leuten, die Shadow and Bone geguckt haben?
Ich glaube wirklich, du hast es ja vorhin schon erwähnt, und ich kann mir schon vorstellen, dass die Crows sehr beliebt sind, weil sie so ein bisschen edgy sind. Also die alles, was da um Cass und Jasper, den Namen habe ich mir dann doch irgendwie gemerkt. Die sind halt so ein bisschen ruppiger, ne? Und auch lasziv. Ich glaube vor allem Jasper, der geht da sehr, sehr lasziv durch seine Welt und ist sehr selbstbewusst und gleichzeitig ein bisschen beschädigt. Also die sind schon interessant, glaube ich, die Figuren. Ich fand es dann aber gleichzeitig teilweise, teilweise so klischeehaft, dass sie mich eher genervt haben. Das war so, die waren so offensichtlich auf Fanliebling getrimmt teilweise, dass mich das schon wieder abgestoßen hat. Also gerade Jasper okay. So ein bisschen.
Also Jasper ist definitiv einer, der mit am meisten gefeiert
wird. Das dachte
wird,
aber
ich finde es spannend, dass du sagst, dass es so also auf dich so absichtsvoll wirkt, weil interessanterweise in den Büchern, würde ich sagen, ist schon eher Cass Brecker der Geschädigte, der irgendwie trotzdem irgendwie gute Absichten hat, der Dieb, der zwielichtige Ambivalente, würde ich sagen, die Lieblingsfigur. Und die Serie hat es jetzt wirklich geschafft, Jasper noch mal mehr Profil auch zu geben, im Sinne von, Mann, ist der charmant und Scharfschütze und endlich mal eine schwule Figur, die so richtig gefeiert wird, auch die sich da einfach durchsetzen kann. Und ja, woran würdest du festmachen, dass du sagst, die sind so absichtsvoll als Fanliebinge getrimmt?
Boah, das ist jetzt schwer festzumachen tatsächlich. Es ist für mich was eher so, ich glaube, Jasper vereint einfach sehr viele weiß ich nicht, Elemente von dem typischen Fanliebling. Also er ist sehr selbstbewusst und gleichzeitig wirkt er wie jemand, der irgendwann mal ein Außenseiter war. Also er ist ja wahrscheinlich auch ein Außenseiter in seiner Welt. Er ist schlagfertig. Er ist ein bisschen, ja, wie sagt man, er ist ein bisschen wunderlich auf seine Weise. Also er ist schon jemand, der so eine eigene Perspektive auf die Welt und das trotzdem irgendwie alles, was um ihn herum, was ihn da vielleicht so auch angreifen will, irgendwie charmant abwehren kann. Also er ist wirklich so, ich glaube, er ist schon so der perfekte Fanliebling oder einfach jemand, mit dem man sich gerne identifiziert, weil er viel von dem verkörpert, was man selber gerne wäre, glaube ich. Und dann, da vereint er einfach sehr viele
Du hast
diesen
jetzt
Charaktermerkmalen.
lauter ideale Sachen genannt, wo ich sage, ist doch super, eine klasse
Ist es auch. Und
Figur.
dann, ja klar, aber wenn dann so viel von dem in eine Figur dann eben zusammengestopft wird, dann wirkt es auf mich künstlich. Und dann denke ich mir, nee, sorry, Jasper, also du bist cool und so weiter. Und wahrscheinlich wäre ich auch gerne im echten Leben mit dir befreundet und so weiter. Aber ich bist jetzt nicht derjenige, dem ich jetzt folge, weil es auf mich einfach zu schablonenhaft wirkte in dem Moment.
Okay, ja. Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich feiere die Krähen auch sehr, gerade weil sie für mich auch noch so mal ein paar Facetten in dieses Fantasy-Reich reinbringen, die auch in unserer Welt wichtig sind. Also wir haben zum Beispiel Cass mit seiner Behinderung. Also man weiß noch nicht so richtig, was passiert ist. Also es sei denn, man hat die Bücher gelesen. Warum er immer Handschuhe trägt, warum er am Stock geht und so. In Inesh, dieser Fassadenkletterin, Diebin, Messerschwingerin,
Die
haben
fand ich
wir.
cool.
Die war cool, ne? Da fand ich auch mal wieder schön, dass eine Serie Religion auch auf eine ernsthafte Weise verhandelt und so sagt, okay, sie glaubt an diese Heiligen, die Rafka anbetet, in ihrer Religion. Und wir müssen das jetzt nicht verurteilen, sondern es ist einfach, ja, wichtig für sie und ihren Charakter. Und ja, in Jasper haben wir dann noch seine Spielsucht, die er nicht so richtig ablegen kann. Insofern waren es für mich irgendwie alles Elemente, die gesagt haben, die machen die Figuren für mich noch interessanter und einfach noch spannender, weil es einfach so unterschiedliche Leute sind, die da auch rumlaufen, obwohl sie alle irgendwie in einer Bande stecken.
Ja, das sind ein bisschen so die Guardians of the Galaxy von Shadow and Bone, ne? Also alles so ein zusammengewürfelter Haufen und für sich genommen auch interessant. Also ich glaube, ich hätte auch gern diese Truppe als Spin-off gesehen oder so. Und wenn ich dann, glaube, mehr Zeit mit denen auch verbracht hätte, wäre es wahrscheinlich auch besser irgendwie für mich und die Crows, für die Six of Crows, das ist der offizielle Name, oder?
Ja, genau. Im Englischen Six
Genau.
of Crows, im Deutschen Das Lied der Krähen. Ich lege auch gerne noch mal in die Shownotes die Übersicht der ganzen Bücher, wer das Lust hat zu lesen, in welcher Reihenfolge das am besten ist.
Ja.
Ja. Genau, aber über die Krähen hinaus, für mich zumindest würde ich sagen, funktioniert auch Alina wirklich gut als Protagonistin, die das so ein bisschen trägt und mich da als Staunende, die dann die Welt noch reingezogen wird, der Grisha mit reinnimmt. Und da bin ich auch echt dankbar dafür, weil wenn natürlich eine Hauptfigur nicht funktioniert, dann ist es immer schwer, in einer Serie dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, was du darüber vorher gelesen hast, Henrik. Sie wurde ja tatsächlich verändert. Also im Buch ist sie einfach eine Waisin mit blonden Haaren und weiß nicht was. Und ihr wurde jetzt noch dieser Schuhhahn, also dieser halb asiatische Hintergrund mit angedichtet, was für mich hervorragend funktioniert, um zu sagen, sie ist noch mehr Außenseiterin als ohnehin schon durch ihre Kraft, wo sie viel hinnehmen musste in ihrem Land. Und da macht es für mich dann noch eine weiter, sogar noch interessantere Figur draus, als in den Büchern zu sagen, ja, sie muss jetzt diese Rolle der selbst, also gar nicht selbst gewählten, aber ihr aufgedrückten Erretterin übernehmen,
Also
um dieses
das,
Land zu retten, was sie gar nicht richtig akzeptiert.
ja, also da bin ich jetzt wirklich sowohl schockiert als auch überrascht von, weil, also da, positiv tatsächlich, weil das hätte ich jetzt der Serie tatsächlich so gar nicht zugetraut, weil das ist so organisch, dass ich jetzt mir gar nicht vorstellen konnte, dass Alina irgendwie mal irgendwann anders hätte aussehen sollen oder so, oder einen anderen Hintergrund hätte haben sollen.
Ja,
Also
da
das
gibt's
fügt
auch
sich
so
einfach
eine
sehr gut
Augen,
ein, ja.
da gibt's auch so eine augenzwinkernde Szene in der Serie selbst, wo sie zu so einem Festival geht mit ihrer Freundin und da wird sie sozusagen von einer anderen Person dargestellt, die diese Sonnenbeschwörerin ist und das ist natürlich eine total blonde, wunderschöne Rafka-Frau. Und das ist dann so ein netter Seitenkommentar auf die Bücher. Und was ich richtig stark finde, ist, dass die Autorin Leigh Bardugo selbst gesagt hat, sie hat die ersten drei Bücher von Shadow and Bone, die erste Trilogie, einfach aus ihrer Perspektive so geschrieben, wie sie es kannte. Ne? Sie hat Bücher über weiße Heldinnen gehabt und das dann im Prinzip ja irgendwie mit übernommen und kopiert. Und erst in ihren späteren Büchern, also ab den Crows-Büchern, hat sie dann selbst auch viel mehr Diversität reingebracht, was Hautfarbe angeht, was geschlechtliche Ausrichtung angeht und sowas alles. Und das finde ich dann wirklich stark, dass sie da auch so begeistert mit aufgesprungen ist für die Serie, zu sagen, ja, lasst uns das unbedingt machen. Und sie hat das Vorstellungstape von Jessie May Lee gesehen und gesagt, die will ich und keine andere.
Ja, soweit ich weiß, war ja auch Leigh Bardugo noch relativ unerfahren, als sie als Schriftstellerin, als sie die Bücher geschrieben hat, oder? Das heißt, sie hatte ja erstmal, ich glaube, sie musste sich erst so ein bisschen auch selbst zurechtfinden in der Geschichte und hatte sich vielleicht auch gar nicht so sehr getraut, einen diversen Cast zusammenstellen. Dass das die Serie korrigiert, finde ich schon echt stark. So ja, neun Jahre später. Also das ist schon, wow, finde ich cool.
Ja, hat für mich auf jeden Fall hervorragend funktioniert, genau. Und die wichtigste Figur, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, Henrik, ich glaube, du hast sie kennengelernt, wenn du bis Folge 3 auf jeden Fall gesehen hast, ist Milo. Wieso bist du nicht von Shadow and Bone begeistert, nachdem du Milo gesehen hast?
Boah, kannst du mir den auch nochmal erklären? Also der ist jetzt auch nicht weg.
Das ist die Ziege, die die Krähen mitnehmen, um die Schattenflut zu überqueren.
Puh, also das ist
eine Babyziege.
Ich glaube, also entweder habe ich da in dem Moment hier nicht mehr hingeguckt. Also das ist gerade komplett weg. Sorry, ich kann dir echt gar nicht sagen.
Okay, ich kann das für dich nochmal kurz aufrufen. Das erklärt nämlich einiges, wenn du da nicht aufgefasst hast, Henrik. Nee, also Spaß beiseite. Das ist nur ein Element in einer beziehungsweise zwei Folgen. Die Krähen werden losgeschickt und die müssen diese unglaublich gefährliche Schattenflug durchqueren. Und da gibt es so eine Art Lokomotive, die auch nicht in den Büchern vorkommt, aber ein spannendes Element ist, so um illegal quasi diese gefährliche Region zu durchqueren. Und dann kriegen sie den Auftrag, ja, du holst hier irgendwelchen Kraftstoff und du holst eine Ziege. Und dann denkt man, Gott, was machen die mit der Ziege, wenn sie diesen Monstern, diesen Volkra, die in der Schattenflur die arme Ziege vorwerfen. Und das ist so eine zuckersüße Ziege, die da unterm Arm mitgeschleppt wird. Und dann werden sie natürlich angegriffen, während sie versuchen, diese Dunkelheit zu durchqueren. Und dann denkt man, Gott, jetzt werden sie die Ziege rauswerfen. Aber dann stellt sich raus, es ist nur eine Trostziege. Jasper muss diese Ziege nehmen, um sich zu beruhigen und nicht weiter die Monster anzulocken. Und indem er diese Ziege im Arm hat und sie streichelt und so, kann er sich beruhigen und alle Monster wegschießen, die sich da so versuchen reinzufressen in ihr Gefährt. Und diese Ziege wird unglaublich gefeiert jetzt nach der Serie.
Okay, ja.
Von allen Leuten, weil das einfach so ein super witziges Plot-Element ist, zu sagen, ja, wir haben ja einfach eine Trostziege. Und diese Ziege heißt Milo.
Okay, ich finde es cool, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Jurassic Park-Referenz, oder? Weil da gibt es doch auch die Ziege, die an den T-Rex verfüttert wird und dann haben die Kinder irgendwie Angst, dazu zu gucken und plötzlich, wie die dann verspeist wird von dem T-Rex und plötzlich ist sie weg und dann siehst du nur noch, wie im Sturm auf Isla Nubla die Leine im Wind hangelt. Das ist eine epische Jurassic Park-Szene. Ich glaube, das ist eine Referenz.
Bestimmt an Jurassic Park und viele andere Serien, wo einfach Ziegen immer nur die Futtertiere sind, die verfüttert werden.
Genau.
Genau, so viel zu Milo. Ich wollte Milo nicht aus diesem Podcast vorlassen, weil er so ein großartiger Charakter ist und auch am Ende nochmal eine wichtige Rolle spielt, aber das werde ich jetzt nicht verraten, wie.
Oh, hat das irgendwas mit dem Hirsch zu tun? Muss er gegen den Hirsch kämpfen, die Ziege?
Nee, ach Quatsch. Ja. Ja, dann würde ich als letztes noch überleiten zu von den Figuren zu den Schauspielern. Wie haben dir denn die Schauspieler gefallen, Hendrik, die diese Figuren verkörpern? Haben die für dich genug Energie mitgebracht? Haben die dich irgendwie überzeugt oder nicht überzeugt?
Also jetzt so richtig, also ich fand die alle irgendwie ganz okay. Ich glaube, am charismatischsten tatsächlich die beiden Hauptfiguren, würde ich sagen. Also Ben Barnes und Jessie May Lee. Jessie May Lee fand ich sehr charmant und auch wirklich, die hatte noch so was Rohes irgendwie mitgebracht. Also diese flehenden Blicke, die sie dann zwischendurch ihrem Mel zuwirft, die habe ich ihr komplett abgenommen. Und auch die Frustration, glaube ich, in Folge 3 oder 2, wo sie dann merkt, dass, oder wo sie zumindest das Gefühl hat, dass Mel sich gar nicht groß für sie interessiert oder so und ihre Briefe nicht beantwortet und so weiter, das kam dann doch alles ganz gut auf mich rüber. Also ich finde die beiden, also Ben Barnes und Jesse May, die finde ich als Leinwandpaar sehr, sehr, sehr stark. Also die haben gut miteinander interagiert. Bei allen anderen, Mel eingeschlossen, also Archie Renaud, der Mel spielt, eingeschlossen, kam nichts rüber. Vielleicht noch hier Amita Suman, die Inesh spielt, die fand ich sehr, sehr, auch sehr, sehr, die hat einfach die Rolle der toughen Killerin. Sie wirkt so ein bisschen wie so eine Black Widow Figur. Das hat sie irgendwie ganz, ganz, ganz gut rübergebracht. Aber von ihr kam mir dann auch einfach zu wenig von ihr hat man zu wenig gesehen während der ersten 3, 4 Folgen. Deswegen, also das waren so die Figuren, wo ich dann irgendwie gerne hingeschaut habe, einfach in dem Moment. Und bei allen anderen dachte ich mir, wer sind die?
Ja, ja, okay. Also ganz okay, wie du das am Anfang beschrieben hast, ist für mich so das Todesurteil, wie man Schauspieler beschreiben kann. Ich bin eigentlich restlos begeistert von fast allen, also gerade die Krähen, was sie da aus dem Hut gezaubert haben, das passt für mich so wie die Faust aufs Auge, wie so die Figuren geschrieben wurden in den Büchern, was sie da gefunden haben, ist genial. Ich war sehr überrascht von Ben Barnes auch, weil ich muss zugeben, als Schauspieler war er für mich immer so der Schönling, ne? Prinz Caspian, habe ich letztens dann danach mal wieder geguckt und das war wirklich, da war noch viel Luft nach oben, so schauspielerisch.
Und das Arschloch in Westworld.
Ja, genau, in Dorian Gray, so der verkörperte Schönling schlechthin eigentlich. Und erst so in Punisher hat er dann ein paar Facetten für mich gekriegt und deshalb war ich echt überrascht, wie sehr er mich dann jetzt in Shadow and Bone überzeugen konnte. Also nicht nur, weil es krass ist, wie gut er in die Rolle passt mit seinen super schwarzen Augen für den Schattenlenker, der er da ist, sondern einfach auch, wie er so sich gibt und die Haltung und wie er seine Stimme so manipuliert zu so einem rauen, irgendwie doch verführerischen Ton. Also das hat mich richtig begeistert, ihn da mal in völlig neuem Licht zu sehen.
Ich glaube, er hat ein bisschen gelernt, ich weiß nicht, wie alt er ist. Er ist, glaube ich, irgendwie Mitte 30 oder so. Ich glaube, er hat in den letzten Jahren gemerkt.
Ich glaube, er wird 40 dieses Jahr. Ich hatte irgendwas nachgeguckt, ja.
Ich glaube, er hat einfach gelernt, wie er mit seiner Schönheit umgehen soll. Also ich glaube, er hat aus seiner Schönheit, die irgendwas Glattes irgendwann mal ganz am Anfang seiner Karriere war, hat er jetzt in Shadow and Bone hat das geschafft, da so eine Aura draus zu machen. Also du kannst irgendwie abgleiten an Schönheit, finde ich. Und du kannst Schönheit irgendwie auch als etwas Nebulöses um dich herum aufbauen als Schauspieler. Und das hat er irgendwie geschafft in Shadow and Bone. Das hat mir sehr gut gefallen, weil er wirklich für mich von Anfang an dieser undurchschaubare, Magier war, wo ich auch einfach gern mehr erfahren wollte, weil er wirklich wenig von sich offenbart und du einfach nur weißt, er ist mächtig auf eine Weise und wahrscheinlich auch sehr, sehr alt schon und viel Einfluss und so weiter. Also das hat er für mich sehr gut verkörpert. Und dann eben auch ein bisschen so im Kontrast zu Jessie May Lee, die wirklich noch am Anfang ihrer Karriere steht, genauso wie Alina Starkov. Also das verknüpft sich schon alles ganz gut bei den beiden Figuren.
Ja, ja. Also ja, von Jessie May Lee war ich auch sehr angetan, weil ich sie vorher noch nie irgendwo gesehen hatte und sie für mich so dieses Unschuldige mitbrachte, was sich aber ziemlich schnell einen eigenen Kopf und einen eigenen Weg sucht, was sie super präsentieren konnte, so wie sie dann ihre Kräfte reinwächst und vielleicht jetzt auch in ihre Berühmtheit, wer weiß. Aber Hendrik, du als Harry Potter-Fan, hast du dich nicht gefreut über Zoe Wanamaker, die da zurückkehrte in einer Lehrer-Magie-Rolle?
Ich habe da sehr lange drauf gewartet. Wann kommt die denn?
ist die noch nicht in Folge 3 aufgetaucht?
Ich glaube, ich habe das in einem Artikel bei uns auf der Seite gelesen, dass sie auftreten soll und irgendwie. Es kann auch sein, dass es zu meiner Frustration beigetragen hat, dass es dann sehr lange gedauert, bis sie gekommen ist.
Okay. Also kurz für alle zur Erklärung, Zoe Wanamaker spielt natürlich im ersten Harry Potter Film vor allem Madame Hooch, die Lehrerin des Besenflugs, und die kehrt jetzt in Shadow and Bone zurück, um als Bagra, eine alte Frau in einer Höhle, Alina das Zaubern beizubringen oder sie dazu zu stählen in ihrem Training. Und ich würde sagen, ich hätte gedacht, sie kommt schon in Folge 3 oder 4 vor, aber vielleicht irre ich mich auch.
Es ist auch einfach, also wie gesagt, ich habe die dritte Folge schon relativ, ein bisschen abwesend vielleicht geguckt, gebe es zu.
Ja.
Und das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her, also es kann sein, dass es einfach schon verflogen ist bei mir.
Das war auf jeden Fall so ein Leckerli für Harry Potter-Fans, sie da auch mal nochmal wieder zu sehen in einer.
Hat sie Kontaktlinsen?
Keine Ahnung. Wie kommst du denn jetzt auf die Frage?
Weil sie
ihn. Ach so, gelb. So, nein, ja. Diesmal natürlich nicht. Der Groschen ist gefallen. Ja. Ja, insofern, genau, haben wir eigentlich viele spannende Schauspieler, die sich vielleicht noch weiter hoffentlich zeigen können. Ich muss zugeben, Mel ist bei mir auch nicht so richtig der Funken übergesprungen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er nicht so viel zu tun hat. Also er kriegt schon noch eine eigene Handlung, auch die im Buch gar nicht so ausgearbeitet ist, aber da ist noch, ja, der kann sich noch entwickeln in meinen Augen. Da ist noch nicht so richtig ein Zugang bei mir entstanden zu ihm.
Ja, ist irgendwie so der typische junge Held, ne? Also er hat ja auch, glaube ich, nicht besonders viele Fähigkeiten, was ihn ja dann auf eine Weise auch wieder interessant macht. Also er ist ja einfach ganz normal. Er ist der
Also,
normale.
er hat schon Fähigkeiten. Er ist der berühmteste oder der fähigste Tracker, also der Spuren- und
Na, okay.
Fährtenleser in dieser Welt. Und wird deshalb dann
Ja.
auch nach dem Hirsch auch ausgeschickt.
Aber das kommt wahrscheinlich auch später.
Das kommt dann erst später, ja.
Ich hab ihn nur als jemanden wahrgenommen, der irgendwie mal als Kind, glaube ich, sehr schüchtern war und auch ängstlich war und dann irgendwie sich dann zu einem Schläger entwickelt hat und zu einem Beschützer. Ich glaube, das Interessanteste, was ihn am interessantesten macht, ist einfach dieses scheue Verhältnis zu Alina. Also, dass er wahrscheinlich schon irgendwie durchaus von ihr angezogen ist, aber dann irgendwie sich jetzt nicht eingestehen kann, dass da mehr ist als Freundschaft. Das ist, glaube ich, irgendwie so das, was dieser leichte Konflikt in ihm. Dass du immer das Gefühl hast, ja, warum läuft er jetzt eigentlich hinterher? Und warum versucht er sie zu finden? Und warum ist er dann, wenn sie dann wieder zusammen sind, warum ist er dann so distanziert? Das ist so ein kleiner Widerspruch bei ihm, der dann aber eben wiederum, wie gesagt, interessant macht.
Ja. Auch spannend, dass in den Büchern durchaus am Ende da schon romantisch was aufgemacht wird zwischen Alina und Mel und die Serie das ja schon eher im ja unklaren noch lässt. Also ich glaube, da ist eher jetzt in der ersten Staffel wichtig, dass diese enge Freundschaft betont wird, die die zwei haben. Ich habe zumindest mit jemandem gesprochen, der meinte, ach, die sind ein Paar. Ich dachte, die wären einfach nur beste Freunde.
Ja,
Also genau.
aber vielleicht nochmal, um auf ihn als Schauspieler zu kommen. Ich glaube, er hätte auch genauso, also die Figur hätte auch genauso gut von Ty Sheridan oder so gespielt werden können. Also es ist einfach der typische, weiß ich nicht, Anfang 20-jährige Dude als Identifikationsfigur irgendwie noch gerade so. Und auch nicht nur Identifikationsfigur, vielleicht auch so ein bisschen Sehnsuchtsfigur für, und auch die typische romantische Gegenpart, der wirklich wenige Charaktereigenschaften am Anfang hat. Genauso wie Liam Hemsworth in Tribute von Panem. Also der weiß ja auch nicht, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Also wenn er nicht gerade im Sonnenuntergang auf dem Feld rumläuft und Katniss Everdeen hinterher schmachtet. Also das ist ja.
Ja, okay. Insofern finde ich schon interessant, dass sie ihn eher, ich sag mal, soldatisch gehalten haben, also mit kurzem Haarschnitt und Haare sind ja doch was sag ich mal, einen Mann irgendwie in seiner Schönheit noch prägt. Und dass er dann vielleicht wirklich erst später noch mehr Profil gewinnen soll und jetzt bewusst ein Stück zurückgehalten wurde. Aber ja, das werden wir
Also
hoffentlich herausfinden.
seinen Ohren gibt der Haarschnitt auf jeden Fall Profil an.
Ja. Na gut, Henrik, wir haben jetzt sehr viel über verschiedene Aspekte geredet und das Pro und Contra erläutert. Ich würde jetzt gerne mal das umdrehen und wir wissen ja, du bist eher der Kritiker und ich hier die definitive Hyperin. Aber früher, bin mit zwei Brüdern groß geworden und wenn wir am Abendbrotstisch ab und zu mal uns verschworen haben als drei Kinder, um über irgendjemand zu lästern, hat meine Mutter aber gesagt, so, und jetzt sagen wir noch mal was Gutes über diese Person. Und dieses Schema würde ich jetzt gerne mal umkehren auf die Serie, dass ich mir abverlangen würde zu sagen, was ich verbesserungswürdig finde, obwohl ich sie so feiere, und dich bitten würde, dir zu sagen, was du als positiv hervorheben würdest an Shadow and Bone. Willst du da mal anfangen?
Ich fange mal an. Ja, ich versuche das mal. Also ich habe ja nicht nur negative Sachen gesagt, ich habe ja schon ein paar positive Sachen gesagt. Mal gucken, wo ich mich jetzt nicht wiederhole. Ich finde generell die Welt, die mir da präsentiert wird, finde ich grundsätzlich sehr, sehr interessant. Also eine Welt, die komplett zerstört ist, auch so ein bisschen. Auch die irgendwann mal zusammengewachsen war und dann wieder auseinandergedriftet wurde, durch äußere Kräfte. Das ist auch so nahe dran an allem, was Europa gerade irgendwie durchmachen muss. Das finde ich schon spannend. Das hat sehr viel Potenzial. Und ich finde die Welt, so wie sie mir jetzt präsentiert wurde, auch relativ komplex. Also es ist alles schön, alles weit voneinander entfernt. Das spüre ich auch. Also ich kann mich in dieser Welt, glaube ich, ganz gut bewegen. Also ich weiß, wo das alles stattfindet und so weiter. Das finde ich alles gut. Ich glaube, ich hatte mehr Probleme mit der Geschichte und den Figuren als mit der Welt, die mir jetzt da dargeboten wurde. Das würde ich so als den einen Punkt, den positiven, den größten positiven Punkt hervorheben. Einfach weil es auch teilweise richtig schön aussieht. Also das sind schöne Bilder von Wäldern und von verlotterten Stränden und so weiter. Also es ist alles nicht so, es sieht nicht zu sehr nach Fantasy aus, es ist alles immer noch recht nah dran an dem, wo wir uns so bewegen, aber das doch, die große Welt, da steckt viel Potenzial drin und das wäre auch vielleicht so ein Grund für mich jetzt, vielleicht dann doch irgendwie nochmal weiter zu gucken und vielleicht schaffe ich es ja jetzt in den nächsten 12 Monaten dann doch durch die letzten 7 Episoden durch und dann kann ich hoffen, dass die zweite Staffel dann mir dann doch irgendwie besser gefällt oder so, wenn sich der Staub so ein bisschen gesetzt hat.
Das klingt doch positiv. Also wenn eine zweite Staffel bestellt wird, offiziell ist sie ja noch nicht, aber ich glaube fest daran, dass Shadow and Bone so lange auf Platz 1 war, da würdest du dich vielleicht noch mal ranwagen und es
Ja,
versuchen.
einfach weil ich auch jetzt auch so ein bisschen herausgehört habe von allem, was du jetzt gesagt hast, dass da ja noch so viel passiert tatsächlich, dass ich vielleicht wirklich einfach, es wird die Schwächephase ganz am Anfang, das habe ich ja heute vorhin schon gesagt, dass die erste Episode eigentlich, finde ich, am wichtigsten bei einer Fantasy-Serie. Vielleicht muss ich da aber einfach von diesem Grundsatz so ein bisschen abrücken, weil mir dann sonst zu viele Enttäuschungen vielleicht oder auch zu viel entgeht vielleicht bei so
Ja,
einer
ja.
Serie, wenn es dann eben am Ende erst, wenn die ganzen komplexen und spannenden Dinge, also wenn sich dann alles so ein bisschen, wenn sich alle Teile, die vielleicht in der ersten Episode nicht zueinander gefunden haben, wenn die dann in dem Lauf der Serie tatsächlich besser zueinander finden und besser zusammengesteckt werden und dann ein bisschen mehr Harmonie herrscht, wo wollte ich jetzt hin? Genau, dann entgeht mir vielleicht einfach was. Und das
Du
kann ich mir bei
hast den Hirsch noch nicht mal getroffen, Hendrik.
Genau,
Der,
ich habe
der
noch
dich
nicht
ja
mal den.
eigentlich erst an die Serie rangeführt hat, wo du sagtest, das war
Ja.
das erste Element, was du gesehen hast.
Das wirkt, die Erfahrung, die Shadow and Bone Erfahrung, die wirkt jetzt bei mir noch sehr, sehr unvollständig. Gerade, das
Ja,
stimmt auf
ja.
jeden Fall.
Und gerade, was dann noch mit dem Hirsch passiert, also ich werde jetzt nichts verraten für die, die jetzt auch noch nicht gespoilert wurden. Das finde ich auch noch sehr krass, was da in der vorletzten Folge passiert, weil das ein bisschen vom Buch abweist. Also das Grundschema bleibt gleich, was mit dem Hirsch ist, warum der so im Zusammenhang mit Alina und so steht. Aber auch so bildlich, was dann noch erschaffen wird, fand ich richtig, richtig stark als Fantasy-Element, was ich so auch noch nicht gesehen habe und was dann so eine Durchschlagkraft fürs Ende noch mitbringt, die mich sehr überzeugt hat und auch Lust macht auf Staffel 2. Aber gut, ich habe auch versprochen, noch einen was ich verbesserungswürdig finde, anzumerken. Bei mir wäre es zum einen tatsächlich einfach diese Beziehung von Alina und Mel, dass die für mich noch mehr Profil braucht. Ich weiß, dass da Potenzial vorhanden ist aus den Büchern und hoffe einfach, dass die sich das jetzt ein bisschen aufgespart haben und weiter ausbauen. Und was für mich auch immer ein bisschen seltsamer waren, tatsächlich die Rückblenden, also in die Kindheit der zwei, wo ich
Ja,
gedacht habe,
warum?
warum? Genau. Also wir wissen, dass sie beide zusammen als Waisen aufgewachsen sind und dass sie irgendwie getestet wurden als Kinder und da keine Grischerkräfte festgestellt wurden. Wir konnten da diesen Test irgendwie umgehen. Aber ansonsten haben tatsächlich die Rückblenden nicht viel für mich hinzugefügt der Erzählung. Also es war eher so, das hätten wir jetzt auch mit ein paar Worten wahrscheinlich abarbeiten können. Aber gut, ja. Was nichtsdestotrotz liebe ich Shadow und Bone natürlich abgöttisch, wie ihr vielleicht rausgehört habt, und würde da hier immer diesen unglaublich kitschigen Spruch anwenden: Du liebst etwas nicht wegen seiner Stärken, sondern trotz seiner Schwächen. Insofern kann ich über solche Schwächen dann durchaus hinwegsehen, auch bei Serien, die mich einfach so begeistern. Und ja, hoffe auf eine Staffel 2. Vielleicht kurz zur Staffel 2 für alle, die Shadow und Bone schon gesehen haben oder hoffen, dass da mehr kommt. Es wurde von Netflix noch nicht offiziell bestellt. Die Zeichen sind aber günstig dafür, dass es passieren wird. Und es gibt auch schon, man weiß, dass die Serienmacher und auch Autorin Leigh Bardugo schon gesagt haben, die haben ganz viele Pläne dafür. Und ja, die Crows werden hoffentlich dann in ihre eigene Geschichte wirklich auch einsteigen. Also so wie die erste Staffel endet, bin ich mir ziemlich sicher, dass da jetzt dann das erste Buch der Krähen anknüpft dran, ihren großen Heist stattfinden lassen. Außerdem wird da eine Suche nach gewissen Kräftemehrern weitergehen. Hendrik weiß wahrscheinlich noch gar nicht, was Kräftemehrer sind, aber nee. Alle, die zu Ende geguckt haben,
ja. Ich weiß, was eine Entherzerin ist, aber ich weiß nicht, was eine Kräftemehrerin ist.
Immerhin, Hendrik. Hat auch was mit dem Hirsch zu tun. Und natürlich werden auch wieder weitere neue, tolle Figuren vorkommen. Ihr, die ihr die Bücher gelesen habt, wisst, was ich meine, wenn ich Stormhond oder Wylan sage. Also, huhu, da erwartet uns hoffentlich noch viel. Und ich bin optimistisch, dass das kommt. Damit würde ich jetzt unsere Diskussion hier abschließen und bin froh, dass wir uns nicht völlig an die Kehle gegangen sind, Hendrik, sondern ein bisschen, dass wir einfach auch die Sicht des anderen mal hören konnten. Und würde im Sinne der Sonnenlichtlängerin und eigentlich Sonnenkriegerin, wie sie ja genannt wird, überleiten zu den Leuchtfeuern im Streamgestöber. Also den Tipps, die wir euch jede Woche noch so als Streaming mitgeben. Wenn ihr jetzt Shadow and Bone, wie ich, schon zweimal gesehen habt, zweimal komplett durchgeguckt, dann wollt ihr vielleicht mal wieder was anderes gucken. Und deswegen würde ich Hendrik fragen, was hast du denn als Tipp mitgebracht diese Woche noch zusätzlich?
Ich hoffe, es wurde noch nicht empfohlen. Doch wahrscheinlich wurde es schon mal bestimmt irgendwann mal besprochen. Aber ich bin jetzt einer von denjenigen, die Schitt's Creek gucken. Die große Comedy-Serie, die 2015 gestartet ist und 6 Staffeln hat. Und die 6 Staffeln sind komplett auch bei Sky und 5 Staffeln wiederum sind bei Amazon Prime. Es ist eine Sitcom über eine Familie, über eine sehr reiche Familie, die plötzlich nicht mehr reich ist durch einen Betrugsfall und dann in eine Kleinstadt ziehen muss, die sie irgendwann mal aus einem Scherz heraus gekauft haben. Und dann müssen sie sich da eben so ein bisschen mit den kulturellen Unterschieden und sie müssen sich, also der Konflikt ist einfach, sie sind reich und müssen sich also ein bisschen an den Lebensstil gewöhnen, der ihnen dann da mehr oder weniger aufgezwungen wird. Ist alles sehr witzig, es ist sehr harmonisch, die Leute verstehen sich, sie haben jedes Mal so einen kleinen Konflikt in einer Episode, aber trotz allen Unterschieden finden sie immer wieder zusammen. Es ist eine Familien-Sitcom auf eine Weise immer noch, obwohl die reiche Familie dann doch teilweise sehr kühl miteinander umgeht und trotzdem ist da irgendwie immer Wärme drin. Ich gucke die gerade einfach sehr gerne, diese Sitcom, gerade mit der ersten Staffel durch. Kann man 3, 4, 5, 6 Folgen nacheinander gucken und weiß gar nicht, was
passiert. Sind doch alle nur ganz kurz, ne? Die Folgen sind 20 Minuten oder so.
Genau, typische Sitcom-Länge. Ja, kann ich sehr empfehlen für das gute Gefühl zwischendurch, so nach Feierabend oder so.
Das finde ich übrigens sehr spannend, dass du die hier mitgebracht hast, weil ich kann bei der Serie sagen, dass ich die nach einer Folge abgebrochen habe. Also ich wollte sie wirklich mögen und so viele Leute in der Redaktion haben auch erzählt, wie toll die ist und so und wie lustig, aber ach, es war mir einfach zu anstrengend, wie überzogen die Charaktere so daherkamen und überkandidelt und anstrengend in ihrem Reichtum. Aber wie wir merken, gibt es immer unterschiedliche Meinungen zu Serien und ihr müsst euch nicht durchkühlen, wenn ihr nicht wollt oder dreimal anfangen wie Hendrik.
Ich erwarte jetzt, dass du diese Serie auch weiter guckst, wenn ich Shadow and Bone weiter gucke.
Könnten wir als Deal ausmachen, Hendrik?
Nein, das will ich auch nicht von dir abverlangen.
Auf jeden Fall, genau. Habe ich auch noch einen Tipp mitgebracht. Ganz kurz, Schitt's Creek war auch bei Amazon Prime, wenn ich mich richtig erinnere,
oder? Genau, Amazon Prime und bei Sky Ticket.
Kann man Ach, bei Sky sagen. Auch, alles klar. Mhm. Ich habe nämlich auch einen Amazon Prime-Tipp mitgebracht, und zwar The Underground Railroad, auch eine Buchverfilmung, das habe ich vor 3 Jahren oder so gelesen, von Colson Whitehead, war ein riesiger Bestseller, über das Schicksal einer aus der Sklaverei entfliehenden Frau, die dann mit so einer unterirdischen Eisenbahn flüchtet und mehrere Stationen in ihrer Odyssee erlebt. Finde ich richtig stark erzählt, mit tollen Bildern, also was die Kamera so macht, ist echt krass und auch super geschauspielert. Ist allerdings ziemlich schwere Kost. Ich muss auch zugeben, ich habe sie noch nicht bis zum Ende durchgeguckt, einfach weil die eigentlich eine Folge schon ein Film ist. Nicht nur, weil sie so lang sind, sondern einfach, weil das einfach so sacken muss und man muss das erstmal alles verarbeiten, was da zu sehen ist. Diese unglaublich schweren Schicksale und dieser Umgang der Weißen mit den in Sklaverei verknechteten armen Menschen. Nichtsdestotrotz ist es wirklich bisher eine sehr starke Serie für mich und auch natürlich inszeniert von Barry Jenkins. Also wer Moonlight und Beale Street gefeiert hat, der wird sicherlich auch da gut reinfinden. Und deshalb würde ich das einfach mal hier lassen und sagen, schaut euch The Underground Railroad bei Amazon an. Hast du da mal reingeguckt?
Ich habe es noch nicht geguckt, aber ich kann absolut verstehen, wenn du sagst, dass du nach einer Folge erstmal nicht weitergucken möchtest, weil ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn ich Moonlight geguckt habe, würde ich mir dann direkt danach Beale Street reinziehen. Nee, also du bist dann ja auch erstmal komplett von, also Barry Jenkins ist einfach so ein kraftvoller, emotionaler Regisseur, der dich mit Bildern und Gefühlen zuballert während seiner 2-Stunden-Filme.
Ja.
Und das ist, glaube ich, bei Underground Railroad nicht anders. Also da habe ich braucht man schon immer so ein bisschen Pause zwischen den Episoden. Könnte ich mir vorstellen. Ich gucke die Serie auch noch.
Ja. Ich habe auch nicht abgebrochen. Ich habe nur gesagt, ich habe mir beschlossen, ich gucke immer jetzt eine Folge pro Tag. Das kann ich ganz gut verkraften. Da kann ich dann noch ein Kontrastprogramm hinterlegen, was ein bisschen leichter ist vielleicht. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und gerade, weil das Buch mich auch schon beschäftigt hat, eine ganze Weile, nachdem ich es gelesen hatte, jetzt nochmal die Umsetzung zu sehen, ist auch sehr schön. Ich glaube, ich bin generell wie immer wieder Fan von Buchverfilmungen, Shadow and Bone ja genauso. Ich glaube auch deswegen, weil sie dir so einen Unterbau liefern, als wenn du dann noch eine Biografie zu einer Figur kennst, die da über den Bildschirm läuft und du sagst, ich weiß viel mehr über dich, als vielleicht auch in der Serie oder im Film gezeigt wird. Genau. Also das sind unsere 2 Streaming-Tipps, Schitt's Creek und Underground Railroad, beide bei Amazon. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir eine Sprachnachricht beziehungsweise sogar 2 bekommen haben von einem unserer Hörer, dem lieben Flodo. Der hat gesagt, er hat sich durchgerungen und es ist natürlich auch nicht immer einfach, die eigene Stimme zu hören. Umso mehr freuen wir uns, dass er uns da jetzt einen Tipp mitgebracht hat. Und ich spiele euch da erstmal seinen ersten ab und hört mal rein, was er euch da weitergibt.
Ich möchte mal die Möglichkeit nutzen und euch eine Sprachnachricht schicken, weil ich 2 Serienempfehlungen loswerden möchte. Einmal zu der Serie Bosch mit Hauptdarsteller Titus Welliver, die lose auf einem Roman von Michael Connelly basiert. Ich finde die super spannend und der Hauptdarsteller, finde ich, verkörpert den Charakter echt gut. Bin gerade in der aktuell letzten 6. Staffel und wer so einen Crime mag, sollte da unbedingt mal einen Blick riskieren.
Genau, Bosch ist auch bei Amazon Prime zu haben und witzigerweise wurde uns das letztens schon empfohlen von einem anderen Hörer und deshalb habe ich da tatsächlich mal reingeguckt und dachte auch, das ist eine wirklich spannende Serie, also Crime-Formate gibt's ja viele, aber die war wirklich, hat mich ein Stück weit begeistert insofern, dass ich dachte, das will ich mal gucken. Allerdings muss ich zugeben, dass ich erstmal nach einer Folge nicht weitergeschaut habe, weil es natürlich um einen Cop geht, einen weißen Polizisten, der das Gesetz bricht und da dachte ich gerade, in der Zeit war mir irgendwie nicht so danach, jetzt gerade im aktuellen Klima, mich da so reinzugeben in so einen Grenzübertritt. Aber nichtsdestotrotz, ihr hört's von Flodo, die ist schon sehr begeisternd, die Serie, wenn man sich da erstmal drauf einlässt. Hendrik, hast du da schon von gehört oder mal reingeschaut?
Ich weiß nur, dass Bosch existiert bei Amazon Prime und das schon sehr, sehr lange. Es ist, glaube ich, eine der ersten Amazon Prime-Serien, soweit ich weiß. Das ist wirklich so eine der gesichtslosen Serien, die da, oder nee, ein Gesicht hat sie, aber eine der Serien, glaube, die ist schon so lange da, die fange ich jetzt nicht noch an. Denke ich mir immer. Nee, aber klingt spannend.
Ja, ja. Und dann hat er uns sogar noch einen zweiten Tipp mitgebracht, der komplettes Kontrastprogramm ist. Hört da am besten mal selber rein, was da kommt.
Und dann meine 2. Serienempfehlung zu Basket, eine schwarze, humorige Komödie mit Hauptdarsteller Zach Galifianakis, der dort eine Doppelrolle spielt. Einmal eben den titelgebenden Basket, ein etwas gescheiterter Clown, der beim Rodeo landet und dann auf witzige Art sich mit seiner Versicherungsvertreterin zusammentut. Und wen ich auch total grandios finde in der Serie ist Louis Anderson als Mama Basket. Die geben echt ein total witziges Paar ab. Da lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, auch mal ein Klick, wenn man in diesen Zeiten herzhaft lachen will.
Also lachen kann man auf jeden Fall, glaube ich, in diesen Zeiten gebrauchen. Deshalb vielen Dank auch für diesen Tipp,
Rodeo-Clown. Achso, sorry.
Nee, was sagst du?
Ich glaube, man kann jetzt auch Baskets bei Disney Plus gucken, soweit ich weiß.
Das ist, glaube ich,
relativ neu. Also da habe ich auch schon überlegt, ob ich die mal anfange, weil ich auch ein Fan von dem Hauptdarsteller bin.
Ja, ich sehe auch immer die Poster und die sehen sehr, sehr interessant aus, wie er da so mit Schminke bemalt, riesen inszeniert wird. Also scheint einen Blick wert zu sein. Vielen Dank auch dafür, Flode, und vor allem für deine Sprachnachrichten. Sehr schön, dass sich da jemand getraut hat. Und ja, an alle, die jetzt immer noch zuhören, gerne gebt euch auch einen Ruck und schickt uns eure Stimmen zu. Wir freuen uns da sehr, euch zu hören. Und ja, an dieser Stelle einfach ein großes Dankeschön natürlich wieder fürs Zuhören, dass ihr dabei wart, dass ihr uns begleitet habt durch unsere Shadow and Bone Exkurse. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auch irgendwie wissen lasst, was ihr so denkt. Und da haben wir auch ein bisschen Post mitgebracht. Hendrik, kannst du mal vorlesen, wer uns denn da geschrieben hat?
Mona hat uns eine sehr liebe Nachricht geschickt. Und sie sagt, sie hat uns über Leinwandliebe von Filmstarts gefunden. Liebe Grüße an Tobias und Co. Genau, also sie hat die Hälfte unserer Folgen gehört bislang und sie hört die immer während der Arbeit, was ich sehr interessant finde. Also ich habe das ein paar Mal probiert und mir einen Podcast nebenbei gehört. Ich kann mich da nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren,
Ich auch
aber
nicht, aber vielleicht an andere Arbeit als wir. Sie muss keine Texte formulieren dabei, weiß ich nicht.
genau. Genau, aber sie wünscht sich auf jeden Fall, also Mona wünscht sich, dass wir einen Podcast über Penny Dreadful machen. Dann müssen wir mal gucken, ne? Also ich glaube schon, dass es interessant ist für uns.
Penny Dreadful, ich liebe Penny Dreadful und ich weiß auch, dass Andrea Penny Dreadful liebt. Auch eine sehr
Ja.
tolle Fantasy-Serie, also schaut sie euch an. Auch als Shadow and
Genau.
Bone Podcast hier natürlich eine tolle Empfehlung.
Der nächste Wunsch von Mona ist ein Podcast zu Skins. Ist auch, ich glaube, die ist schon fertig, die Serie, soweit ich weiß.
Ja, die hat auch mehrere Staffeln und witzigerweise
Ja.
ist es ein bisschen unheimlich. Ich habe sie gerade angefangen zu schauen, vor kurzem. Die gibt es
Ja.
bei Netflix auch. Und ist schon eine sehr spannende Coming-of-Age-Jugendserie auch, was die Briten da so treiben.
Genau, sie wünscht, dass wir das auf unsere Wunschliste draufpacken. Gerne auch weiter oben, sagt Mona.
Ist das ein Seitenhieb? Ja, wir kriegen natürlich ständig irgendwelche Einsendungen und freuen uns riesig, wenn ihr uns Tipps gibt. Und die Liste, du hast schon recht, Mona, die wächst immer weiter.
Nee, und die lieben Grüße, die geben wir zurück an Mona natürlich.
Ja, vielen Dank für die Post auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen Feedback mitgebracht von Marco, der uns schreibt: Hallo, ihr von mir gewertschätzten, auch so eine schöne Anrede. Ich bin eher durch Zufall bei eurem ersten Podcast, nee, was? Ich bin durch Zufall seit eurem ersten Podcast dabei und hängen geblieben. Zuerst ein großes Lob, ihr macht das großartig und man spürt das Herzblut, wie ihr mit dem Projekt, bei dem Projekt dabei seid. Und dann gibt er uns noch eine kleine Anregung. Er sagt nämlich, er würde gerne hören, ob es sich lohnt oder gut ist, die Serie mit Kindern zu schauen. Und er bezieht das auch nicht nur auf Gewalt, sondern auch auf explizite Sexszenen, weil es natürlich vielleicht ein bisschen peinlich werden kann, wenn man so als Familie auf dem Sofa sitzt mit so Teenagern, nehme ich mal an, und dann da es heiß zur Sache geht. Insofern, danke für diesen Hinweis auf jeden Fall, Marco. Wir werden versuchen, uns das zu Herzen zu nehmen. Du hast es vielleicht schon jetzt im Shadow and Bone Podcast gemerkt, dass ich es habe einfließen lassen. Vielleicht sagen wir es noch kurz zu Underground Railroad, würde ich, glaube ich, nicht mit Kindern gucken, es sei denn, sind schon ein bisschen älter. Was sagst du zu Schitt's Creek, Hendrik?
Boah, muss ich kurz überlegen, aber da wird es nicht explizit. Also das würde ich sagen, das ist eine All-Age-Serie. Also die würde ich mit der ganzen Familie gucken. Schitt's Creek.
Ja, okay. Also du hast es gehört, Marco. Ja, wir werden uns bemühen, da immer mal dran zu denken. Ich hoffe, wir ziehen es dann auch durch. Und er lässt uns auch noch ein bisschen Kritik da und sagt, dass wir manchmal ein bisschen lobhudelig sind. Also dass wir viele Sachen sehr, sehr, sehr doll lieben. Insofern hoffe ich, dass du vielleicht bei dieser Folge mal ein ausgewogenes Stimmungsbild hören konntest, dass wir zwei sehr unterschiedliche Positionen mitgebracht haben. Genau. Aber wir freuen uns ja, wie immer über eure Post, sei es nur über E-Mail oder dass ihr es irgendwo anders da lasst. Und vielleicht gebt ihr uns auch einfach kurz Feedback, wie ihr jetzt heute das Pro-Kontra-Argument fandet, dass wir zwei konträre Stimmen hier reingesteckt haben in den Podcast. Und ansonsten, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict findet ihr uns. Bewertet uns da gerne, lasst uns Kommentare da, gerne Feedback zum Beispiel an podcast@moviepilot.de. Kritik, Verbesserungswünsche, einfach ein liebes Wort. Wir freuen uns über alles. Und ja, auf Twitter könnt ihr uns folgen. Wenn ihr das Streamgestöber abonniert, dann erfahrt ihr immer von den neuesten Folgen, die ja meistens Dienstag um 5 Uhr in der Früh kommen. Gibt es jemanden, der um 5 Uhr früh aufsteht und unseren Podcast hört? Das würde mich interessieren. Und ja, wo gibt's uns denn sonst so zu lesen, Hendrik? Wo findet man dich?
Beim Moviepilot. Da bin ich einfach Hendrik Busch und da kommt viel gerade von mir zu Game of Thrones, weil jetzt gerade die Serie 10 Jahre alt geworden ist. Und ansonsten bei Twitter, da heiße ich Hokkaido-Kürbis.
Genau, den Kürbis findet ihr da auf Twitter. Und mich gibt's auch auf Twitter und Instagram als Straw-Star oder natürlich bei Moviepilot als Straw-Star oder Esther Stroh zu lesen. Mit ganz vielen Shadow-and-Bone-Texten, wenn ihr euch da noch ein bisschen reinwühlen wollt, in zum Beispiel, welche Hinweise gestreut werden, wurden schon in Staffel 1, was zu Staffel 2 kommen könnte. Die habe ich damit ein bisschen Buchperspektive euch aufbereitet, ohne zu viel zu verraten. Kann ich auch gerne noch in die Shownotes legen. Also lest euch da gerne ein bisschen noch was durch. Und da würde ich dann jetzt als letztes noch ein paar passende Streamgestöber-Folgen empfehlen. Wenn euch jetzt hier der Shadow and Bone Podcast gefallen hat, könnt ihr euch zum Beispiel auch noch weiter über Fantasy-Serien bei Netflix informieren, indem ihr unsere 2 The Witcher Podcasts hört, die auch sehr unterschiedliche Meinungen haben. Der erste wurde nach Staffel 1 aufgenommen mit sehr kritischen Stimmen, die viel an der Serie auszusetzen hatten. Und der zweite wurde mit Hinblick auf Staffel 2 aufgenommen. Da haben wir dann ein paar Leute genommen, die eher angetan waren von der Serie. Also da habt ihr auch nochmal zwei Perspektiven, die sich sehr unterscheiden. Ansonsten hatten wir vor kurzem, wenn ihr ein Stück runterscrollt, einen Podcast zu Shadow and Bone, 10 Jahre, Shadow and Bone sage ich schon, bin schon völlig Shadow and Bone geprägt, zu Game of Thrones natürlich. 10 Jahre Game of Thrones, auch ein bisschen Kritik drin, aber auch viel Lob. Wie hat sich die Fantasy-Serie entwickelt? Welchen Einfluss hatte sie? Könnt ihr euch auch anhören. Oder wenn ihr ein bisschen vorausschauen wollt, dann hört doch in den Serien-Highlights-Podcast zum Mai rein, was ihr da vielleicht verpasst habt in diesem Monat. Ja, insofern würde ich sagen, bleibt fit und traut euch ruhig an Shadow and Bones ran. Oder hört auf Hendrik, je nachdem, wer euch am meisten überzeugt hat. Und ich würde sagen, streamt was Schönes. Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.